Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Schuko, Wuntu und Dexter.
Willkommen zurück, eine neue Folge Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Wir sind wieder am Start. Mein Name ist The Breed und heute gibt's eine Menge Gäste. Und als erstes habe ich einen ganz alten Bekannten dabei. Hallo, lieber Schuko.
Hi, Mr. Breed.
Hallo.
It's been a while.
Ja, na? Aber ich habe gehört, du hast heute mal wieder dir Zeit genommen für uns. Das freut mich.
Naja, nachdem du mich da so geködert hast mit dem heutigen Thema, da konnte ich ja nicht Nein sagen.
Ja,
plus, ja, du hast ja heute prominente Gäste am Start.
Du kannst aber auch zugeben, du hast einfach Bock auf die Gäste und auf mich nur weniger.
Natürlich,
ja, aber da will man noch dabei sein. Ich kann damit umgehen. Ansonsten geht's dir gut? Bei dir alles in Ordnung?
Ja. Alles gut selbst?
Bei mir alles gut. Hast du es geschafft, ein bisschen den Entschleunigungs-Johannes zu machen? Oder?
Nö,
dachte ich mir.
Aber gelernt, damit besser umzugehen, auf jeden Fall.
Das habe ich dir ja schon vorher gesagt, dass du das sowieso nicht machen wirst. Aber es geht ja wirklich nur darum, wie man damit umgeht. Mal sehen, wie unsere Gäste heute damit umgehen. Und was für eine grandiose Überleitung schon wieder. wir haben heute zwei am Start. Der erste ist jemand, der tatsächlich auch mich, wie viele der Gäste, mit denen wir reden, auch beeinflusst hat, weil er im Prinzip schon 2010 angefangen hat, Beatplatten zu releasen und auch mir da so ein bisschen gezeigt hat, mit der Hi-Hat Club-Reihe 2010 und auch mit seiner Crew, den Betty Ford Boys, zusammen mit Frank Sinatra und Suf Daddy, dass es irgendwie okay ist, Beatplatten ohne Rapper zu releasen und dass das irgendwie auch ziemlich cool sein kann. Er ist außerdem auch als Produzent sehr erfolgreich für andere Leute gewesen und auch immer noch. Da hat er unter anderem Casper, Crow, Fat Tony produziert und hat auch seit 2017, bin ich mir nicht ganz sicher, muss man nochmal fragen, hat er mittlerweile zwei Platten auch als eigenständiger Rap-Künstler veröffentlicht. Die aktuelle Platte heißt Young Boomer. Herzlich willkommen, der liebe Dexter.
Hallo.
Hallo, schön, dass es geklappt hat.
Ja.
Bei dir alles gut?
Ja, eigentlich schon. Ja, solange man gesund ist und so, will ich mich gar nicht beschweren. Die üblichen Corona-Issues halt mit Family zu Hause und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist alles gut.
Hast du das Studio bei dir zu Hause oder ist das?
Ja, mittlerweile ja. Das ist eigentlich ganz gut, weil jetzt muss ich gar keine Hose mehr anziehen.
Ich kenne das.
Aber also ich muss nur ein Stockwerk runter in unserer Wohnung. Ich bin quasi in einem kleinen Extraraum in so einer Werbeagentur unter unserer Wohnung sozusagen. Und das ist ziemlich praktisch, auch wegen Lautstärke mäßig und so.
Und es ist ein bisschen besser, als komplett das in der Wohnung zu haben, weil ich mit Kids ist es dann auch so, dann kommen die ja immer rein und das ist irgendwie niedlich, aber auch dann kann sehr nervig sein. Aber bevor wir zu sehr in den Talk kommen, will ich noch den zweiten Kollegen dazu holen. Der gute Wuntu wird von vielen als so ein bisschen der Vater des ganzen Lo-Fi-Genres bezeichnet. Das HHV-Mac schrieb mal, ich habe ein bisschen gegoogelt, das HHV-Mac hat mal über dich geschrieben, über deine Chips-Platte damals. Wuntus abgedroschene Songstrukturen verzichten konsequent auf Dramaturgie, Bridges, Hooklines oder Bass und plätschern vor sich hin wie ein Kanu ohne Paddel. Eine dieser Platten oder die Platte, um die es geht, hat mittlerweile was weiß ich wie viele Millionen Hörer. Du hast mittlerweile über 2 Millionen Menschen, die pro Monat deine Musik hören und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon über Jahre hinweg. Ich glaube, auf deiner Penthouse-LP von 2014 gibt es so gut wie gar keinen Song, der nicht mindestens 1 Million Klicks hat. Herzlich willkommen, Mr. Wuntu.
Hallo.
wir wollen heute so ein bisschen, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Du bist im Schwarzwald zu Hause
alles
und
entspannt.
Bei euch ist sozusagen sowieso immer jeder.
Ja, eigentlich hat sich nichts groß verändert.
nur die Haare sind länger geworden.
Genau. Und ich habe mir einen Hund gekauft, dass ich noch nach 10 raus kann. Aber
dann. Der wird dann aber nach Corona wieder abgegeben.
Darum muss man jetzt einen Hundeführerschein machen. Nee, aber also, ist ja wahrscheinlich ganz gut.
Wie, du musst einen Hundeführerschein machen? Wie meinst du das? Das
wurde jetzt eingeführt. Also jeder Hundehalter muss jetzt eine Prüfung ablegen. Und ja, genau, das soll dann Leute eben abschrecken halt, die so einen spontanen Hundekauf machen wollen.
Und hast du die jetzt schon abgelegt?
Nee, also das wurde jetzt, glaube ich, erst vor ein paar Tagen beschlossen.
Ach, du fällst da sozusagen nicht mehr drunter?
Doch. Ich glaube, ich muss das auch machen. Also ich warte jetzt mal, ob ich da jemand anschreibt oder so. Aber ich glaube, das kommt noch auf mich zu, ja.
Das ist ja super. Muss man das, aber bei Kindern muss man das nicht machen, oder?
Ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kommt wahrscheinlich auch noch, ja.
Kinderführerschein. Ja, gut. Aber ja, ist natürlich clever, ja, sich einen Hund jetzt zulegen, damit man dann nach 22 Uhr raus kann. Aber bei euch ist doch sowieso wahrscheinlich, ist da noch jemand unterwegs nach 22 Uhr von der Polizei und so? Da kennt sich doch wahrscheinlich sowieso jeder so ein bisschen. Und zur Not ist man halt immer unterwegs und muss nochmal Zigaretten von der Tanke holen.
Genau.
Was wollte ich? Genau, wir wollten heute so ein bisschen, als Thema habe ich mir mal Instrumental-Hype Fragezeichen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen mal über das ganze Thema Instrumentals und die Entwicklung, die das Genre in den letzten 10 Jahren so durchgemacht hat, ein bisschen quatschen und eure Meinungen und wir alle sind ja irgendwie auch Teil dieser ganzen Szene und der Entwicklung gewesen mit all ihren Vor- und Nachzügen und würde da gerne mal mit euch so ein bisschen drüber quatschen, wenn ihr Bock habt. Deswegen gleich mal die erste Frage an dich, lieber Montu.
Ja.
Ich habe das jetzt extra genommen, dieses Zitat, weil ich es super lustig fand, weil es sozusagen so ein bisschen diese Ignoranz zeigt von lustigerweise wahrscheinlich einem SHV-Mac ist ja jemand, die wahrscheinlich unfassbar viele Platten von dir am Ende dann über ihren Shop verkauft haben. Also, wo sich so die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt. Aber ich glaube, dass tatsächlich am Anfang viele dieses ganz klassische, bleiben wir jetzt mal in diesem Lo-Fi-Genre, wo man tatsächlich sagen kann, dass du so einer der Ersten gewesen bist, oder wenn nicht sogar der Erste gewesen bist, der das, was wir heute so unter diesem Genre Lo-Fi verstehen oder Lo-Fi-Beats verstehen, im Prinzip so mit überhaupt kreiert hat. Das ist wahrscheinlich bei dir eher so zufällig und wahrscheinlich auch nicht bewusst entstanden. Oder vielleicht auch doch. Und hörst du so eine Stimme, ich sag mal, die dann irgendwie sagen, ja, aber das ist ja jetzt hier so, es plätschert vor sich hin wie ein Kanu ohne Paddel und so. Hörst du sowas heute noch? Und berührt dich das irgendwie? Oder ist das für dich so, ich bin da mittlerweile so gesettelt mit meiner Kunst und das ist einfach, das ist halt mein Style. Ja, erzähl doch mal. Und wie bist du da überhaupt drauf gekommen? So ein bisschen.
Gute Frage. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drüber. Also ich höre sowas auch eigentlich selten. Ich bin, glaube ich, auch auf den Artikel nur gekommen, weil es mir irgendjemand zugeschickt hat.
Ja, es war in irgendeinem Interview und der hat das zitiert und deswegen das war auch eins der ganz wenigen Interviews, die ich überhaupt von dir gefunden habe.
Ja, sonst gibt es, glaube ich, auch, gibt es sonst nichts. Nö, keine Ahnung. Ja, irgendwie, eben wie du sagst, es haftet so an mir. Ich kann es mir selbst auch manchmal gar nicht so erklären und das war auf jeden Fall auch eher so unbewusst. Also gerade zu Chips-Zeiten, ich glaube nicht, dass ich da wusste, was Lo-Fi oder ich weiß nicht mehr, wie man es richtig ausspricht, aber wusste ich nicht, was das bedeutet. Also eigentlich wollte ich einfach Beats machen halt, wie Leute, die ich da halt gefeiert habe und das war jetzt nicht unbedingt so, dass man da hatte ich nicht eine Vorstellung davon. Ich kann es auch gar nicht so definieren, was es genau bedeutet und macht wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, weil immer so ein Begriff irgendwie für so eine Musik.
Ja, aber so läuft das ja in der Musikindustrie. Dass die Leute brauchen ja immer ihre Schubladen.
Genau, aber eben, es wird ja nie egal, jetzt nicht nur der Begriff, jeder wird ja dem dann letztendlich, ja, ist immer irgendwie so eine Mischung und aber keine Ahnung, so ich wollte eigentlich so einen klaren, einen guten Sound haben. Ich hatte, glaube ich, einfach nur scheiß Equipment. Ich hatte so einen Medion Aldi-PC ohne Interface, habe alles über Kopfhörerkabel, also mit Mic aufgenommen und wahrscheinlich Also eben, aber das ist halt die Frage, ist jetzt Lo-Fi irgendwie schlechte Qualität, ist es die Samples oder die Geschwindigkeit? Ja, aber auf jeden Fall alles unbewusst. Also ich hatte da keine Ahnung. Ich kannte den Begriff auch nicht und wie du vorhin gesagt hast, ist so im Nachhinein irgendwie hat man das dann irgendwie so mir da zugeschrieben. Ich glaube, es gab da auch schon andere Leute, die das schon vor mir gemacht haben und ja, irgendwie, keine Ahnung, zur richtigen naja, Zeit,
auf jeden Fall
am richtigen
du
Ort gewesen und den Zeitgeist so vielleicht irgendwie halt getroffen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es einfach im Nachhinein dann sozusagen geguckt wird, okay, wer ist da derjenige, der da so ein bisschen die Speerspitze gemacht hat. Aber was natürlich schon krass ist, wenn man sich das so überlegt, auch jetzt, auch bei dir, Dexter, du hast ja damals auch mit der ersten Hi-Hat-Club-Platte, die ist jetzt nicht der klassische Lo-Fi-Sound, den man jetzt, sag ich mal, bei einem Ubuntu hat, sondern das ist natürlich schon eher so ein bisschen noch mehr Hip-Hop-Boom-Bappig, würde ich jetzt mal nennen, ohne es jetzt in diese Boom-Bap-Ecke stecken zu wollen, aber du weißt, was ich meine, Dexter, ne?
Ja, sage ich an der Stelle immer, ja, ich weiß, was ihr meint. Aber ja.
aber was sich da jetzt im Nachhinein daraus entwickelt hat, ja, aus dieser, ich sag mal, nischigen, nerdigen, Musik aus dem Selbsterfreuungszweck heraus machen, so würde ich das mal damals bezeichnen. Und so war es auch bei meiner ersten Instrumentalplatte auch so, dass man das jetzt nicht gemacht hat, weil man gesagt hat, man will da irgendwie jetzt groß Geld verdienen oder das neue Genre breaken oder was auch immer. Jetzt hat sich da ja doch eine extreme Industrie draus entwickelt mit Leuten, die jetzt vielleicht auch in dieses Game reinkommen, junge Leute oder auch etablierte Producer, die jetzt irgendwie plötzlich sagen, ja, ich will da jetzt auch mitspielen. Fühlt ihr euch da so ein bisschen als Pioniere? Und wie fühlt sich das dann an, wo sich das dann heute hin entwickelt hat? Mit diesen ganzen Playlisten und allem, was dazugehört, Millionen Klicks und
Also ich glaube, ich bin auch vom Typ gar nicht so, dass ich sage, ich bin ein Pionier für irgendwas gewesen. Ich meine, so wie du sagst, man hat halt Musik gemacht aus Spaßgründen oder so mache ich es eigentlich bis heute, ja, weil ich einfach Lust hatte und es war überhaupt nicht dran zu denken, damit irgendwie Geld zu verdienen. Und im Endeffekt habe ich auch nur, muss ich einfach platt sagen, versucht, Jay Dilla und Madlib bestmöglich zu kopieren, ja, also weil mich das halt zu dieser Zeit, wo diese ganzen Beat Conductor Tapes rauskamen und diese ganzen, das hat mich, also vor allem diese Sample-Welt hat mich halt so krass abgeholt und durch dieses Kopieren, was mir vielleicht nicht immer gut gelungen ist, hat sich halt irgendwie so was Eigenes vielleicht entwickelt. Und gerade, ich meine, gerade die Jazz-Files würde ich jetzt nicht als Lo-Fi-Sound bezeichnen, weil es passiert viel zu viel. Also die Stücke sind kurz, es kommen dauernd Vocal-Samples rein, komische Interludes und so. Es fordert den Hörer eher so Aufmerksamkeit ab, sodass man, also zumindest für meine Begriffe, als dass man einfach sagen könnte, das kann irgendwie im Hintergrund laufen und funktionieren. Und ich glaube, diese ganze Lo-Fi-Richtung, das hat sich, also ich meine auch als Jan, also Ubuntu jetzt, als du angefangen hast, so, da gab es ja den Begriff in der Form noch gar nicht, um eine Musikrichtung zu beschreiben.
Und
das kam
auch,
halt, ich glaube, das war halt erst so im Rahmen dieser Playlist, als halt so Spotify größer wurde und die Playlisten wichtiger wurden, da kam das halt und ich muss auch sagen, so irgendwie ist Ubuntu, du bist der Urvater des Ganzen, für mich auch, aber halt, wie soll ich sagen? Bei mir ist es immer so, Lo-Fi ist für mich ein zweischneidiges Schwert, weil
du hast mal, ich habe das hier nämlich stehen, du hast mal vor Jahren, weil nicht vor Jahren, aber vor irgendwo, hast du mal einen Post gemacht auf Instagram, da ging es glaube ich um, ich weiß nicht, schönes neues Jahr oder irgend so Jahreswechselpost und dann war so der letzte Satz war so, macht das und seid alle lieb zueinander und der letzte Satz war so, hört auf Lo-Fi-Beats zu machen. Kannst du dich daran erinnern? Den habe ich...
Ja, ich habe ganz schlimme, also ich habe auch ein paar so Tweets abgesetzt, wofür ich auch von Chillhop Department Holland oder Deutschland, was weiß ich, so Mails gekriegt habe, so mit so Links wie, hey, guck mal, dein Sound ist ja auch voll Lo-Fi und überhaupt das, was bildest du dir ein, hier zu urteilen und so. Und ich sage halt,
tatsächlich?
Ey, Twitter, ich mache hier nur Spaß, so Leute, chillt mal. Und weißt du, es ist halt so, wie soll ich sagen, ich feiere so krass, was One-Two macht oder was Hubert Davis macht oder so. Die ganzen, weißt du, wo man auch weiß, ey, die Leute machen das, weil das so aus ihnen rauskommt und dass das jetzt Lo-Fi heißt und ganz viele auf diesen Zug wegen diesen Playlisten aufspringen, können die ja nichts dafür. So, weißt
ja,
du, was ich meine?
Eben, ja, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte.
Genau. Das ist das, was mich daran aufregt, dass Leute sehen, wow, One-Two hat einen Song, 55 Millionen Streams. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ist ziemlich geisteskrank, by the way. Aber ich meine nur, weißt du, und dann sehen die das und das ist für die dann die Motivation, irgendwie das zu machen. Und dann, ah ja, dann nehme ich noch ein Manga und leg noch so ein Manga-Visual drunter und mach so verträumte Schneelandschaft und so. Ey, da, weißt du, das ist für mich so mit Anlauf in dieses Ding so reingedroschen und das finde ich einfach so. Keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Und ja, dann noch so Leute, die dann sagen, ja, oder es geht da so weit, dass Leute sagen, so JD oder so wäre der richtige Urvater des Lo-Fi oder, ja, es geistern echt so Sachen rum, dass der Lo-Fi erfunden hat. So. Und da denke ich, Alter, halt, so, nein, Mann, der hat nichts mit euch zu tun. So. Also mit dieser Sparte-Producer, die halt auf diesen, also ich meine, es ist auch fair enough, ja, also ich finde das, bevor ich mich ans Band stelle, mache ich lieber Lo-Fi-Beats und verdiene damit vielleicht ganz gut Geld, vielleicht sogar mehr, als wenn ich am Band stehe. Also das ist nichts gegen die Handwerkskunst an sich oder so, aber es ist für mich halt krass unspannend, einfach da auf diesen Zug aufzuspringen. Und das ist eben dieses Lo-Fi-Drum-Kits hier, Lo-Fi da und das 8-millionste Lo-Fi-Plugin. Oder ich meine, Lo-Fi-Drum-Kits bestehen im Endeffekt nur daran, dass jemand einfach einen High-Cut auf die Drums draufgelegt hat und die da, also auf normale Drums einfach High-Cut hier, bitte, hier sind Lo-Fi-Drums. So, weißt du? Da denke ich mir immer, ey Leute, also es ist halt alles so, es ist alles zu einfach.
Ja gut, das kommt, führt mich zu einem zweiten Zitat. Ich versuche jetzt gerade irgendwie auch noch Schuko in die Diskussion reinzubringen, aber ja, wenn du was zu sagen hast, ruf einfach mal hier so, ne?
Ja, klar.
Mit vier Leuten spannend. Ohne im Raum ist echt gar nicht so einfach. Witzig, wir hatten in der letzten Folge, war ich mit Falk Schacht im Gespräch und da haben wir auch über ein Zitat von dir gesprochen. Du bist tatsächlich der Zitatekönig bei uns, Dexi. Und zwar von deinem letzten Song, Puffy und Maze. Und da sagst du, ich krieg's jetzt gerade nicht mehr ganz genau zusammen, da fehlt mir, glaube ich, eine Zeile, aber du machst, glaube ich, sowas. Hater laden ein Sample von Splice. Während du das Drip-Plugin noch lädst, habe ich den Beat schon gelaced. Irgendwie so, ne? Ist es richtig?
Ja, stimmt.
Und stimmt schon. Ja. Und ich habe das, Video auch dazu gesehen und das Witzigste ist, dass du in diesem Video auch noch eine kurze Sequenz von dieser Werbung, von diesem Drip.
Von Kyle.
Es ist wirklich die penetranteste Werbung auf YouTube, die mir die ganze Zeit um die Ohren ballert. Also jeder dritte Werbeclip, der mir auf YouTube entgegenspringt, ist irgendein Typ, der dieses Drip-Plugin benutzt, was so irgendwie...
Ja, schon seit Monaten jetzt, ja. Schon. Ich weiß nicht, was das denn kostet, so. Keine Ahnung, das ist ja irgendwie lohnt.
Ich finde noch schlimmer ist dieses Unison-Pack.
Und das, oh, ja. Das sind die zwei Sachen, Jahren. Genau. Hey, das ist die Unison-Core-Pack. Oh, wow. Und dann ist dieser Typ, der immer so,
it's so, wow. It's super, super, oh, wow, useful, nee, super, super helpful, bla bla.
So. Ich habe es mir runtergeladen, ne, weil ich gedacht habe, so, ey, das musst du ja einfach mal machen, ne, einfach mal zu gucken, was da so drin ist.
Ja, ja.
Alter, das ist wirklich, das ist nicht geil. Es ist nicht geil, das sind einfach MIDI-Chord-Progressions, die du überall, also, das ist ja wirklich.
Ja, und vor allem, in den Tonarten, dann sagt man ja, okay, das ist jetzt, was weiß ich, A-Dur und dann, das ist einfach nur transponiert. Ich habe da auch mal irgendwie for free so ein Jazz-Pack oder so mal bekommen und das ist einfach nur, also ja, es ist lächerlich. Du kannst vielleicht es ist einfach.
Und die Chord Progressions, die zeigen, ne, in den Videos und du denkst dir so, boah, wie geil sind diese Chord Progressions, ja, so. Das sind drei Stück und das sind die drei Stück, die drin sind für 27 oder 30 Dollar und du denkst dir nur so, ey, das ist so Scam. Das ist so schlimm und da gibt's halt wirklich junge Kids, das ist echt ein richtiges Business geworden.
Naja, und jetzt, aber jetzt kommen wir, jetzt schließt sich da ja der Kreis. Warum kaufen das diese Kids? Weil sie weil sie einen Wuntu sehen oder auch stellvertretend, natürlich sind das jetzt nicht alles Lo-Fi-Producer, aber die spricht es natürlich auch mit an und sehen, ah, guck mal, der hat 55 Millionen Klicks und die sehen natürlich auch ganz viele andere, ich nehme dich jetzt mal so stellvertretend, Wuntu, und sehen, ah, guck mal, das will ich auch machen und dann denken die, ah, okay, dann nehme ich mir da das und das Plugin und dann kann ich das ja easy auch mit meinem Medion Rechner, wie du das damals gemacht hast, auch machen. Und das ist das, was Dexter auch meint. Und das kann ich auch so ein bisschen unterschreiben, weil ich finde, es kommt immer darauf an, ob jemand, also ich bewerte nicht den wie schwer ist es, etwas zu machen oder ne, also muss man dafür jetzt hochstudierter Musiker sein, sondern die Frage ist, ist es innovativ oder nicht? Und wenn Wuntu vor 8 Jahren angefangen hat, diesen Sound zu machen. Der beste Beweis ist ja so eine HHV-Mac-Review, die quasi das gar nicht versteht und so mit alten Vorstellungen von wie Beatplatten zu sein haben, dort anlegt und deswegen sagt sie, das ist halt irgendwie langweilig und das ist blöd und gar nicht verstehen, was sozusagen der eigentliche Zweck dieser Beats gewesen ist für einen Wuntu und warum der das so gemacht hat. Dann finde ich, ist das spannend. Aber in dem Moment, wo natürlich jemand kommt und was ich auch so eine Entwicklung finde, wenn etablierte Producer, etablierte Hip-Hop-Producer, dann jetzt auch vielleicht sogar dieselben, die Leute wie uns, auch einen Dexter und auch einen Schuko vielleicht irgendwie vor 5 Jahren noch gesagt haben, ja, was macht ihr denn da mit diesen Instrumentalplatten? Das ist doch, verkauft doch die Beats an Rapper und so, kannst du wenigstens Geld verdienen und hast verkauft, so, ne? Wenn dieselben jetzt irgendwie kommen und sagen, ah, ich mache ja jetzt auch mal in diesem Beat-Game mitmachen und jetzt plötzlich alle anfangen, ihre verstaubten alten MPCs auszupacken oder sich jetzt die Lo-Fi-Drum-Packs runterladen und da jetzt auch mitmachen, dann ist es halt so eine Entwicklung, die nachvollziehbar ist, weil die halt gucken müssen, dass sie auch ihre Rechnungen bezahlen. Aber wenn die sozusagen bis vor kurzem noch die letzte Modus Mio-Nummer produziert haben und dann da auch mitmachen und dann aber sagen, sie wollen aber das unter so einem Pseudonym machen und dann auch nicht, dass jemand weiß, dass sie das machen, dann finde ich das so ein bisschen so zweischneidig. Weil entweder sagt dann, ey, ich fühle das voll, ich will das ist genau mein Ding und deswegen mache ich das. Aber wenn du dann noch sagst, ja, ich mache das aber so unter einem Pseudonym und soll auch nicht richtig Leute wissen, dass ich eigentlich Produzent XY bin, dann denke ich mir so, okay, ist dir das peinlich oder was ist so, ne?
Ich glaube eher, dass das in der Sache so, keine Ahnung, so blöd das klingt, aber das ist irgendwie gefühlt einfach Marketing. Ich glaube, dass die einfach sich sagen, hey, wir wollen unseren Brand, den wir da aufgebaut haben, wenn wir irgendwie das und das machen, nicht irgendwie mit irgendwas anderem verwaschen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich finde das auch geil.
Nee, ich finde es ja auch nicht schlimm zu sagen, ich nehme mir einen neuen Brand. Also zu sagen, ja, das ist ja gar kein Thema. Auch das, auch ich habe ja auch ein alter Ego noch in der Produktion. Aber ich verschweige das nicht. Also ne, du kannst ja irgendwie sagen, ich bin jetzt DJ Premier und ich habe aber noch mein alter Ego für Lo-Fi-Beats und da heiße ich, was weiß ich, DJ Bum Bum. Dann ist das ja okay. Aber wenn bei DJ Bum Bum halt nicht dazu steht, dass er DJ Premier ist, dann denke ich mir so, warum nicht? Wo ist das Problem? Weißt du? Das meine ich.
Ja, ich weiß, also keine Ahnung. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich finde immer so, das ist, jeder kann ja da irgendwie machen, was er will. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja selber auch auf den Zug aufgesprungen. Das wäre jetzt, wenn du so Leute wie Flo Filz, Wuntu oder auch Hubert, die machen das halt wirklich schon immer so.
Das ja, aber ist du hast ja auch schon Neues, früher Instrumentalplatten gemacht.
Ja, aber nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ich schiele jetzt mit einem Auge auf eine Jazz-Vibes. Oder,
na, meine ich ja. Du hast das ja gemacht, bevor das irgendwie mit den Playlisten losging.
Ja, aber die Intention ist ja dann auch, dass man gemerkt hat, hey, guck mal, du kannst damit Einkommen generieren und du kannst damit Geld verdienen, damit du irgendwie andere Projekte wieder anschiebst. Mhm. Das war schon, glaube ich, schon sehr kapitalistisch oder materialistisch, muss ich ehrlich zugeben, das war einfach so. Und ja,
das ist ja auch vollkommen, das ist auch vollkommen okay, wie ich schon gesagt habe, ey, wenn du damit, wenn man quasi das auch bedienen kann einfach und wenn es dann natürlich auch noch bestenfalls auch noch Spaß macht, dann ist das ja auch vollkommen, vollkommen legitim, ja. Aber weißt du, du bist ja mit allen Wassern gewaschen jetzt, also du, Schuku, jetzt im Speziellen. Ich meine, du bist einfach auch krass breit aufgestellt und du kannst es auch einfach. Und hey, wenn du mit einem Arm so nebenher sowas machen kannst und auch Geld verdienen kannst, ist alles vollkommen cool, ja. Man darf das auch nicht immer alles so bierernst nehmen. Und ich denke immer, wenn ich so Tweets absetze und darüber irgendwas sage, dann, ich denke immer, ey, wieso merken die Leute nicht, dass ich das vielleicht nicht ganz so ernst meine? Und auch dadurch, dass mit den Leuten, mit denen ich rumhänge, mit denen ich Musik mache, dann checken die doch auch, dass sie auch teilweise Lo-Fi-Sachen machen oder, weißt du, was ich meine? Aber das ist
ja,
halt
ja, aber
immer
weil du recht hast. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Du hast halt, du polarisierst dadurch und du hast einfach recht, ne? Weil das halt einfach so ist. Und das ist ja auch nichts Schlimmes, ne? Das ist ja immer so, wie bewertet man das jetzt einfach, dass ja, genau. Leute auf Züge aufspringen, so. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn da jetzt, der 15-jährige Dude seine Beats macht, jetzt nicht nur im Lo-Fi-Game, sondern auch Trap-Beats oder sowas. Die Jungs sind ja heutzutage einfach crazy, die holen sich ihre Splice-Sachen, ballern da Dinger raus und schwuppdiwupps haben die irgendwie eine Platinum-Platte. So, ja, freut mich das. So.
Wenn ich mich ja auch, bei mir war das halt ähnlich, so wie mit dem Medion-PC, wie bei Jan, ja, also so ein bisschen. Das Ding ist halt, dass man sich halt alles so komplett selber beibringen musste und ich war ganz lange ganz schlecht und ich freue mich auch, wenn so. Weißt du, wenn ich damals irgendwelche Internet-Tutorials gehabt hätte und für wenig Geld, also brauchst du ja nur noch einen Laptop, wenn überhaupt, ja, dann, weißt du, ich hätte das genauso gemacht. Ich werde einen Teufel tun, um den Leuten einen Vorwurf zu machen, hey, ihr müsst durch die Schule gehen und da und das und so. Ich würde das doch genauso machen, ey, umso leichter der Zugang zur Musik machen ist, umso besser ist es doch auch so. Und ich finde, diese ganzen Sachen finde ich vollkommen cool und legitim. Es geht am Ende des Tages halt immer beim Musikmachen darum, was findet man halt für sich selber spannend, weil oft sitzt man ja da und langweilt sich irgendwie und denkt, ey, scheiße, ich mache das jetzt schon zum tausendsten Mal so, wie ich es immer mache. Und es ist, weißt du, diesen ursprünglichen Spark, den man hatte, den muss man sich irgendwie versuchen zu bewahren. Und ich finde, umso älter man wird, also mir geht es zumindest, wird es immer schwerer. Ich liebe immer noch Musik machen, aber ganz viel Zeit verbringe ich hier im Studio und denke so, okay, ja, der Beat ist schon okay, aber irgendwie kannst du jetzt so auch nicht mehr raushauen, weil du hast es schon tausendmal so gemacht, es befriedigt dich nicht, es befriedigt wahrscheinlich die Leute auch nicht so arg, die dich hören, so, ist echt schlimm so. Aber von daher finde ich ich liebe dieses, wenn die junge Leute, wie wir bei uns im Schwabeland sagen, wenn die ja, also wenn man einfach so erkennt, ey, die sind voll mit ihren Leuten am Start und machen die Musik und alle fühlen es gegenseitig so krass und da gucke ich schon immer so mit so einem neidischen Auge auch hin und es freut mich dann auch, wenn die dann krass groß werden plötzlich aus irgendeinem Grund. Das sind halt so Sachen, die waren uns halt gar nicht möglich. Also gut, uns wäre es nicht möglich, weil wir waren wirklich grottenschlecht, also so richtig schlecht, jahrelang, aber wir hatten auch niemand, der es uns erklärt oder wir hatten kein Geld, um uns, ja, keine Ahnung. Ja,
gut, aber die anderen waren dafür auch nicht so viel besser.
Das war ja, halt. Maybe, ja genau, zu dem Zeitpunkt gab es halt nicht so viel Krasses und nicht so viel. Gut, das hat halt auch viel mit der Internetglobalisierung, ja, und so hat das einfach genau. Voll viel zu tun, dass auch die Deutschen voll schnell auf einem anderen Level sind und halt voll auch international klingen oder ihre Einflüsse auch von überall herkommen. So.
Auf jeden Fall, und das ist ja das Geile, was man immer noch sagen. Wir sind ja eigentlich, wenn man so jetzt so will, ne, Altherren-Talk hier.
Ich weiß gar nicht, was sind wir eigentlich? Also, was seid ihr für Jahrgänge?
Ich bin 81.
Also ich bin 2004 geboren.
Das hört man.
Nee, ich bin 83.
Ah, okay. Ja. Ich bin auch 83. Jan, was bist du?
85.
Oh, guck mal.
Das Nesthäkchen.
Den wir als Godfather und Urvater gerade bezeichnet haben, ist eigentlich der Jüngste. Naja, das bestätigt ja eigentlich nur Dexters These von gerade eben nochmal. Dass es die Jungen sind.
Jan, darf ich dich was fragen, mal kurz zwischendurch?
Ja, also, sicher.
One, two. Ja. Ich wollte echt, mich interessiert, das ist jetzt voll krass, ob du nebenher noch einen anderen Job machst oder ob du tatsächlich nur am Mucke machen bist. Oder ist es dir zu privat, wenn ich das jetzt...
Nee, ist cool. Also seit letzten März mache ich nur noch Musik. Genau.
Du hast auch eine Weile damit gewartet, bis du den Schritt gemacht hast.
Ja, ich habe lang, also eben, ich habe dann so langsam abgebaut eben, also erst dann 70% noch in der Festanstellung gearbeitet, dann 50% und
wie bei mir.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht wieso genau, also eben auf jeden Fall, es wäre wahrscheinlich auch schon 2-3 Jahre so früher, hätte das auch schon funktioniert, aber irgendwie, ich habe es halt auch immer ein bisschen so einfach so für mich als Hobby halt gemacht und hatte dann auch manchmal gedacht, so vielleicht ändert sich da halt dann irgendwie sowas, wenn du dann auch mit diesem ganzen Playlisten-Zeug, da habe ich mir auch ehrlich, also das habe ich auch ganz, ich habe mich ganz spät erst bei Spotify verifiziert und überhaupt dann diese ganzen Statistiken gesehen, so das habe ich auch eigentlich eher über so andere Leute dann irgendwie gecheckt, was da eigentlich abgeht und mit diesem Playlist, also das war mir alles lange gar nicht so bewusst und irgendwie hatte ich so gedacht, vielleicht verlierst du da so ein bisschen deine Unschuld, weil du dann vielleicht dich eher für sowas dann interessierst. Also ich habe einfach Platten gemacht und wenn es gut gelaufen ist, ist cool und wenn es jetzt halt nicht so gut, also wenn die jetzt nicht irgendwie ausverkauft wäre, dann war es mir halt eigentlich egal. Also klar, man freut sich ja auf jeden Fall, wenn was gut angenommen wird, aber eben, also ich hatte halt immer, es war alles immer ohne Druck und ja, alles entspannt, aber also da hat sich jetzt auch nichts geändert und ja, so manchmal denke ich auch, ist eigentlich ganz cool, wenn du coole Arbeitskollegen hast und so, wie gesagt, also jeden Tag 8 Stunden arbeiten, so gefällt wahrscheinlich den wenigsten, aber so ein bisschen so einen geregelten Tagesablauf, so ich fand es eigentlich ganz cool, so die Mischung war eigentlich ganz gut, aber klar, letztendlich halt habe ich mich dann auch dafür entschieden, weil ich halt dachte so, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich halt viele Sachen machen. Ich habe halt oft Sachen, konnte ich nicht machen, wenn mich irgendjemand angefragt hat, hey, sollen wir irgendwie was zusammen machen? So, wenn mir die Leute gefallen, dann habe ich da generell immer irgendwie Bock drauf. Und wenn du die noch persönlich kennst, dann sowieso eh. Aber dann zum Teil hat man dann halt einfach nicht Zeit. Dann kommst du halt heim, sitzt eh im Büro, vielleicht am Computer und dann schaust du dir halt am Abend eher noch einen Film an irgendwie. Und darum habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal und ist ja schon gut eben, ist halt auch nicht so abrufbar irgendwie. Manchmal setze ich mich halt dann in der Nacht hin und habe dann Bock irgendwie die ganze Nacht zu arbeiten und wenn du halt dann am nächsten Tag aufstehen musst und auf einen Job gehen musst, dann ist natürlich eben, funktioniert das halt nicht so. Darum, also ja, diese Freiheit,
so.
Das war halt einfach eigentlich so der Grund, weil ich dachte, da bist du wirklich frei und ja.
Aber
ja,
kann ich kurz rein?
Ja, na klar.
Was mich jetzt interessieren würde, weil ich glaube, da haben wir alle, bis auf Schuko, der glaube ich von Anfang an so mehr oder weniger alles auf eine Karte gesetzt hat, der Risikoplayer von uns. Wir sind glaube ich alle so nach und nach
aus... nichts anderes.
Ja, oder das. alle so nach und nach sozusagen mehr in die Musik und weiter raus aus dem Daily Job. Aber hat es denn was bei dir verändert, so in dieser Beziehung zur Musik? Merkst du, dass es irgendwie dich verändert hat? Jan, ist das irgendwie...
Nee, eigentlich nicht.
Aber also, guckst du jetzt mehr tatsächlich auch auf die Zahlen oder aufs Business und bist irgendwie ein bisschen mehr hinterher und guckst irgendwie vielleicht auch, weiß ich nicht, täglich mal in die Spotify-Statistics oder Apple-Statistik und dieser?
Eigentlich nicht wirklich. Also vielleicht so ein bisschen zwangsweise, weil man halt einfach mehr Zeit hat und davor irgendwie so hast du es halt irgendwie nicht gemacht. Weil man jetzt halt einfach auch zu Hause rumsitzt und irgendwie, also du bist da am Handy, dann schaut es mal so automatisch vielleicht auch mal irgendwie öfters rein, aber das ändert jetzt nichts irgendwie dran, wie ich das mache. Also ich mach das alles gleich nach wie vor. Ich habe einfach nur mehr Zeit und kann noch mehr Projekte machen. Und aber nee.
Wie ist das bei dir, Dexter? Was hat das bei dir? Das ist ja auch nicht so lange her, ne? Dass du warst vorher Kinderarzt, ne? Um das den Leuten, die es nicht wissen, nochmal kurz zu sagen.
Ja, also bei mir war es einfach eine gesundheitliche Entscheidung letztendlich, weil ich auch eine Familie habe und Schichtarbeit und Musik und dann noch Touren und was weiß ich machen, das ging halt einfach irgendwann nicht mehr. Und es ist nicht so, dass ich meinen Job nicht gern gemacht habe, aber ich dachte halt, ey, Ich mache mich ja kaputt. Also, weil irgendwie, keine Ahnung, jetzt mal Beispiel, 3 Tage Splash-Festival und dann am nächsten Tag in die Nachtschicht gehen, so ist halt eine scheiß Idee irgendwie für deinen Körper. Und
Zweifel also, auch für die Patienten.
Im zweifelsten Fall natürlich auch für die Patienten, genau, wobei da. Da war immer alles gut.
Sind ja nur Kinder.
Ich habe ja auch versucht, dann nicht die Nachtschicht so in meinem Dienstplan zu legen, wenn davor Splash ist oder so. Aber jetzt nur so als Beispiel.
Ja, ja, klar.
Und also bei mir hat es schon so ein bisschen was verändert, weil ich nicht nur für mich selber sorgen muss, sondern eben auch für meine Familie. Und ja, und das ist halt, ich mache halt nebenher, also ich kann nicht nur von den Produktionen leben, sondern ich mache nebenher irgendwelche Mix- und Mastering-Jobs. Ich mache ja Auftritte, Beatsets. Gut, gerade mache ich keine Auftritte, aber oder irgendwelche, keine Ahnung, mal ein Werbefilmchen vertonen, so halt fürs Geld halt einfach. Ja. Und dadurch, dass ich so breit viele Sachen mache, kann ich davon eigentlich ziemlich gut leben und das ist okay. Aber es ist halt wirklich für mich, ich stehe morgens auf, gehe ins Studio und habe eigentlich immer was zu tun auch. Und davon ist am wenigsten Zeit habe ich irgendwie gerade dafür, Musik für mich selber einfach zu machen, einfach Beats zu machen und so.
Ja, ich fühle dich total. Ich fühle das so krass. Ja.
Das ist halt gerade so ein bisschen das Ding, was sich so ein bisschen verändert hat. Aber auf der anderen Seite, davor habe ich halt echt viel gearbeitet und konnte auch nicht so viel Musik machen. Ich habe zwar gefühlt irgendwie immer viel gemacht, aber ja, ich habe halt andere Hobbys komplett weggelassen. Aber mit Kindern und so, das geht halt nicht. Und du musst deinen Tag einteilen. Der Tag muss strukturiert sein. Ich stehe früh auf, gehe ins Studio, komme um 5 wieder hoch in die Wohnung, so, weißt du, und gehe vielleicht abends nochmal runter. Also für mich fühlt sich das schon auch einfach wie ein richtiger Job auch an, so, weil ich auch mittlerweile auch kein Management mehr habe. Ich habe jetzt nur noch eine Booking-Agentur und einen Vertrieb, ja, und ich habe sonst nichts mehr. Ich habe mich von allem getrennt und kriege natürlich alles Geld dann dadurch selber. Ich habe auch keinen GEMA-Verlag mehr und so. Ich habe das alles über Bord geworfen, weil es für mich einfach auch gar keinen Sinn mehr gemacht hat, weil ich selber mich so gut mit allem auskenne und ich mache meine Steuer selber und so, weißt du, das sind halt so, ich fühle mich halt wie so ein Ein-Mann-Unternehmen mittlerweile, aber am Ende fühlt es sich dann halt irgendwie an wie so ein sinnvoller Job auch, mit sehr viel Spaß dabei und ja, und dadurch funktioniert das halt auch und ich kann das echt auch nur jedem raten, der irgendwie ein Bein da drin hat, so, dass man sich einfach nicht abhängig machen, also gerade heutzutage nicht mehr und so. Ich würde kein Major-Label-Deal unterschreiben, mein ganzes Leben nicht mehr. Also da ist, ja, und auch, glaube ich, auch kein
Indie-Vertrag. We will talk in 10 years again.
Ja, ey, keine Ahnung. So.
Nein, aber ich fühle das extrem, was du gesagt hast. Also ich finde, es haben so zwei Sachen sich bei mir verändert. Das eine ist, dass diese Vorstellung davon, dass wenn man nicht mehr den normalen Job hat, dass man dann 100% der Zeit ja jetzt zur Verfügung hat, um Musik zu machen, dass die sich nicht so richtig bewahrheitet hat, weil es sozusagen wahnsinnig viele neue Baustellen dazukommen und gerade wie bin da genauso wie du, also kein Label, kein Fremdlabel, kein Verlag, kein Management, kein nichts, kein alles. Das heißt, Steuererklärung, der ganze Kram, das bleibt alles auf dem Schreibtisch und ich schaffe es manchmal wirklich, und da fängt mein Tag jetzt auch nicht erst um 10 an oder so, ne? Also schaffe es manchmal wirklich nicht bis nach dem Mittagessen, wo man dann noch in das schöne Mittagstief reinkommt, überhaupt erstmal im Studio gesessen zu haben. Weil vorher nur Telefon, dies, E-Mail, hin und her. Das finde ich, war so die eine ernüchternde Geschichte. Und die andere Sache war, dass ich dadurch, dass das so ein Job wird, also von der Zeitstruktur, weil man dann ja auch, während die anderen gehen ja auch alle arbeiten, so, man ist ja trotzdem in diesen sozialen Gefilden, jetzt vielleicht zu Corona-Zeiten nicht mehr ganz so sehr, aber ist man ja auch gefangen. Das heißt, wenn man seine Freunde noch sehen will, dann wird es halt schwierig zu sagen, ey, ist jetzt früh um 10, wollen wir mal irgendwas machen, sondern die sind ja meistens arbeiten, also versucht man dann auch abends Zeit zu haben. Und dass ich dann viel seltener mich dann noch irgendwie abends um 8 ins Studio setze, sondern dann auch merke, oh, ich habe jetzt irgendwie den ganzen Tag schon mit Musik in der einen oder anderen Form verbracht, dass ich dann auch lieber sage, oh, ich gucke jetzt mal noch einen Film oder ich mache nochmal, also wirklich wie so ein Arbeiter, der sagt, ich habe jetzt schon gearbeitet den ganzen Tag, ich brauche jetzt mal kurz einen anderen Input auch einfach so, weil sonst wäre ich bekloppt, kann ich den ganzen Tag nur in meiner Soße, in dieser Musikweltsoße gären, Bei Schuko ist das, glaube ich, so ein bisschen anders. Bei ihm ist das immer noch so, dass er so sich wochenlang da drin verlieren kann, oder?
Ja. Ja. Das hat sich leider nicht geändert.
Heißt leider, weiß ich nicht.
Naja, weil ich das schon, glaube ich, bei den Kollegen, die ich habe, die alle Kinder haben, das ist halt schon eine andere Welt dann, ne? Gerade mit Kids.
Ja, das ändert auf jeden Fall viel, ja.
Und das ist auch gut so, ne? Weil man da auch so ein bisschen aus der Bubble rauskommt. Und vielleicht, wenn manche Sachen nicht so gut funktionieren, dass man da auch sieht, ey, mein Gott, es gibt Wichtigeres. Und vielleicht auch die Motivation eine andere ist, weil du auch genau weißt, ey, du machst es jetzt für die Fam, weißt du? Also ich glaube schon, dass das viel ausmacht. Dass es so eine eigene Motivation und noch so einen Extra-Boost gibt.
Hm. Das Coole ist halt so, weißt du, ich habe jetzt ja dadurch, würde ich jetzt zumindest behaupten, meine Musik hat sich ja nicht geändert irgendwie dadurch. Also weißt du, bei mir ist eh so, ich habe eh also hier und da mal irgendwie größere Anfragen und so, wo ich mir dann nach wie vor noch sage, ja boah, nee, mit euch will ich eigentlich nicht, also das passt überhaupt nicht und zwar würde das Geld geben und so, aber ich bin froh, dass ich gemerkt habe, dass ich trotzdem noch halt so nicht jeden Scheiß mitmachen muss, finanziell, damit es halt klappt so und klar, dafür mache ich halt viel kleinen Scheiß und Misch und Master dann für Freunde irgendwie für weniger Geld und so, aber da fühle ich mich dann einfach viel besser so, wenn man das einfach machen kann, wie man es gewohnt ist und trotzdem funktioniert es und das habe ich halt gemerkt, das ist halt cool und das ist für mich halt auch so der Grund, warum ich jetzt erstmal so weitermache, weil ich weiß, ich muss jetzt nicht irgendeinen Käse machen, wo ich gar keinen Bock drauf habe und dadurch, dass ich halt auch mit den Rap-Sachen, dass die halt, das hat sich ja auch so parallel so entwickelt, dass das ja irgendwie auch, was ich auch nie dachte, dass das halt so mein Alltags-Mittelstandsgelaber, dass das halt irgendjemand juckt, groß, ja, aber es kommt halt doch irgendwie gut an und die Platten verkaufen sich. Ich kann auch auf Tour gehen. Ich dachte früher so vor ein paar Jahren noch, ich werde niemals als Rapper auf Tour gehen können. Ich habe viel zu wenig Tracks und ich ganz alleine und so, wer soll da mitgehen und was weiß ich. Ja. Und das hat sich halt so krass geändert und dass da halt echt so, keine Ahnung, dass man halt auch größere Locations wie Übel und Gefährlich oder so, was weiß ich, 1000 Leute ausverkauft, was ja schon echt voll geil ist irgendwie. Und es gibt da dann immer so Sachen, die einen halt weiter motivieren und keine Ahnung, dann machst du mal irgendwie so ein bisschen Filmmusik oder Sachen, wo du dich dann auch noch austoben kannst und wo genau deine Nischigkeit gefragt ist und so. Und das, das spielt mir halt genau in die Karten, dass ich halt sage, ich mach das auch weiter so. Auch wenn es manchmal halt ein bisschen anders und stressiger ist. Aber wie gesagt, diese jugendliche Leichtigkeit so, die ich versuche die mir immer zu bewahren, aber ich merke halt, dass die ist halt irgendwann ist die halt nicht mehr so richtig.
Ja, es ist schwierig. Ja, es ist, man ist dann so lange auch in diesen festgefahrenen Bahnen, man hat irgendwie alles schon erlebt so und
man hat alles schon gesampelt oder jedes genau. Ding oder man kennt so viele Sachen schon und geht dann halt über so ins selber Samples spielen und so und versucht sich halt so ein bisschen, dass es interessant bleibt halt.
Ja, es geht darum, immer wieder auf den Spielplatz zu kommen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also sei es neue Instrumente lernen oder neue Hardware oder auch Tutorials gucken, neue Herangehensweisen zu nehmen. Ja, also ich, keine Ahnung, dann kaufst du dir irgendwie, jetzt habe ich mir einen Prophet 10 gekauft, so, ne? Einen Prophet 10 und Synth. Den Synth, genau. Oh. Braucht man den jetzt unbedingt? Keine Ahnung. Macht es mir Spaß, damit Musik zu machen? Ja. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Es bringt mich irgendwie wieder ein Jahr länger. Es gibt mir Faszination und Bock, wieder in dieses Studio zu gehen und wieder irgendwas Neues zu machen. Ob das jetzt dadurch anders oder besser klingt, also anders auf jeden Fall. Ob es besser klingt, keine Ahnung. Ob man das nicht auch mit der Arturia Software-Variante hinkriegt, sicher. Aber würde ich es machen? Nein. So. Und ich glaube, darum geht es immer die ganze Zeit, je älter man wird, diesen Spielplatz weiter irgendwie für sich immer zu einem Spielplatz auch zu machen.
Den renovieren, den sollte man öfter mal renovieren, nicht, dass man abstürzt.
Genau, weil man sonst sozusagen wirklich in so diesen selben Fahrwassern bleibt. Und was du vorhin gesagt hast, auch mit dieser Unabhängigkeit und dieser finanziellen Geschichte, was sich auch nicht geändert hat, höre ich hier so bei allen raus, ist, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, weil ich jetzt in dieser finanziellen Abhängigkeit von der Musik bin, dass man jetzt deswegen anfängt, seine Musik zu verändern und kommerzieller zu werden oder sowas. Das war bei mir auch nicht der Fall. Und dafür bin ich zum Beispiel dieser ganzen Instrumental-Wave-Hype-Playlisten-Entwicklung total dankbar, weil das natürlich auch eine Möglichkeit bietet, wo du sagst, okay, das ist ein Genre, in dem fühle ich mich wohl. Das ist erstmal, das habe ich schon vorher gemacht. Das ist jetzt nichts Neues. Das habe ich gemacht, als es dafür kein Geld gab. Und das mache ich jetzt, wenn es dafür Geld gibt, umso besser. Und man probiert sich dann da in diesem Genre weiterzuentwickeln. Und ich sehe ja zum Beispiel da auch auf lange Sicht, ich sehe da viel, viel Positives drin. Natürlich gibt es eine ganze Menge generische Sachen, die irgendwie, wo du wirklich merkst, da nimmt jemand irgendwie so ganz, ganz simple Sachen und probiert Formeln anzuwenden und versucht da nichts weiterzuentwickeln oder macht da nichts Innovatives. Aber es gibt natürlich auch plötzlich eine ganz neue Möglichkeit, auch für, ich sag mal, eine neue Art von Jazz, Hip-Hop, Jazz, wie auch immer, wo Sachen sehr ausgecheckt sind und wo man mit vielen Live-Musikern zusammenarbeiten kann und dadurch so ein auch wieder so mit Jazzmusikern zusammenkommt und alle können da irgendwie plötzlich ein Geschäftsmodell draus machen und machen das und können auch irgendwie einen Dollar damit verdienen. Das finde ich ganz spannend, weil das sicherlich sonst nicht passiert wäre, wenn es solche Playlisten nicht gäbe, dann würden bestimmte
Ich glaube, ein großer Anteil daran hat einfach auch Stefan, ne? Weil wenn du dir mal, ich spreche super viel mit Amis, ne, die halt immer fragen, ey, wie kommt ihr da in diese Jazz-Vibes? Warum seid ihr jetzt immer in diese Jazz-Vibes? So, wir machen
meinst
doch auch
du,
geile
meinst du
Sachen.
Stefan Sillus oder was?
Genau.
Ja. Okay.
Der halt einfach damals auch auf die Szene zurückgegriffen hat und nicht gesagt hat, so ey, wir haben jetzt hier einen Riesenpool von und
naja, es gab ja auch keinen Riesenpool. Also es gab
schon die Producer in Amerika, die Sachen released haben, Fat John, Jay Rawls, sowas, die jetzt ja, nicht in der Jazz-Vibe
ja, stattfinden. Ja, aber ich meine, als diese Sache entstanden ist, das war ja, glaube ich, gar nicht der Sinn und Zweck. Das ist ja so eher aus Zufall entstanden, dass plötzlich diese Playlisten auch vorher außerhalb von Spotify über YouTube und über so
das
Labels
stimmt,
wie Chill Hop, Chill Chaos, Dizzy as Fuck und so, wo im Prinzip das sich einfach entwickelt hat, ohne dass da vielleicht jemand so einen richtigen Major-Plan dahinter hatte. Und die Musik kam halt zu Großteil von so Leuten wie einem Muntu zum Beispiel, die halt dann aus Europa kamen. So, ne?
Ja, ich meine, ich weiß noch damals, der Stefan Zillus hat ja auch 2010, als Jazzwise rauskommen, die kamen ja extra nach Regensburg, so in mein WG-Zimmer damals und haben mich da interviewt. Für mich war das so, wow, krass, die Juice kommt. Und der Stefan hat das ja schon voll früh unterstützt,
genau.
Ganz krass.
Ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe dem auch voll viel zu verdanken, dass er halt schon früh auch diese Hyatt-Club-Sachen und so, der hat das halt auch gepusht Da hat Stefan Zillus war genauso wichtig wie MPM oder so zu dem Zeitpunkt. Oder auch ein Julian Gupta oder so, die halt auch das halt irgendwie so vorangebracht haben, dass es Leute überhaupt erst mitkriegen und voll viele Leute erst mitkriegen, ah, das ist doch ganz geil. Und aber ja, das war auch eh so eine krasse, geile Zeit einfach, muss ich sagen. Der traue ich auch so ein bisschen hinterher. Also wir haben ja 3 Betty Ford Boys-Touren gemacht, die halt immer so krass gelaufen sind und wo die Leute gestagedived sind zu Beats und so richtig krank.
Warum macht ihr jetzt eigentlich, wo ist die nächste Betty? Ich sehe immer nur, es gab irgendwann mal so Posts mit, ah, wir sind jetzt wieder unterwegs und machen und dann kommt da ewig nichts.
Jeder hat halt so viel anderes Zeug zu machen und es ist nicht so, als würde es keine gemeinsamen Tracks geben. Also es gibt mindestens noch 20, 25 Tracks, die wir in den letzten 2 Jahren vielleicht gemacht haben, wovon die Hälfte auch meines Erachtens geisteskrank geil sind, aber irgendwie, es kommt nicht dazu, die Platte mal fertig zu machen und so, weil, weißt du, bei 3 Leuten, die so verschiedene Sachen machen und unterschiedlich unterwegs sind und auch unterschiedliche Lebensentwürfe auch haben, dass da mal alle 3 an einem Strang ziehen, ist halt echt selten, so, weißt du? Das ist einfach ein wie soll ich sagen, es muss dann halt immer einer in die Hand nehmen und das ein bisschen vorantreiben und dann sind die anderen 2 aber nicht so am Start, gerade wegen anderen Sachen. Und ja, es ist schwierig, also ich bin mir sicher, es wird noch was kommen, ganz sicher, aber ich weiß halt gar nicht mehr, ob das Interesse jetzt noch so da ist, dass eine Tour besucht wird, weil ich meine, jetzt sag ich mal, wenn jetzt die Leute Instrumental-Mucke hören, dann spielt sich das eher so auf dem Lo-Fi-Sektor eben ab. Da sind die Plays und das ist halt eher so für Zuhause-Hören mäßig, meines Erachtens. oder bei einem Picknick, ja, und diese Zwischendinge, also weil die Betty Ford Boys-Songs sind jetzt auch nicht irgendwelche so EDM-Trap-Type Dancefloor-Dinger, sondern es ist halt so ein Zwischending irgendwie.
Aber es geht schon immer so ein bisschen eher nach vorne und es ist ein bisschen mehr Energie drinne, aber es ist halt noch nicht schon,
aber
EDM.
Es ist auch, genau, und das Problem ist halt, also ich sehe das ja selber, meine gute Freunde von mir, die machen ja das Freund und Kupferstecher in Stuttgart, den Club, und die haben ja sich immer für die Beatsachen schon ganz früh, haben die Leute immer dahin gebucht, da gab es donnerstags auch immer so eine Live-Radio-Show und bla, und das Interesse war krass, da, egal wer da kam, Sufdaddy, Brenk oder irgendjemand halt, da war meistens voll und das Interesse war echt krass. Und das hat aber jetzt halt im Zuge, wo halt auch die Deutsch-Rap sich so ein bisschen halt in diese neueren Trap-Sachen entwickelt hat, wo halt mehr Energie auch auf dem Dancefloor gefordert war so ein bisschen. Oder die Leute kamen halt hin, um den Moshpit zu machen. Und ich habe parallel ist zumindest das Live-Interesse an so Sachen gesunken. Und ich spreche dafür auch so letztere Betty Ford Boys-Gigs, die dann auch schlechter besucht waren und so. Und es hatte nichts, glaube ich, damit zu tun, dass wir schlechter geworden sind, sondern dass der Musikgeschmack sich in der Richtung einfach auch ein bisschen verändert hat. So. Und deswegen weiß ich nicht, ob eine Betty Ford Boys-Tour, zumindest in dem großen Rahmen, wie es mal stattgefunden hat, ob das überhaupt noch so krass funktionieren würde. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen die Leute...
Vielleicht kommen die Leute dann aber, weil du vielleicht noch ein viertelstündiges Dexter Live-Rap-Set machst.
Ja,
vielleicht. Und dann müsst ihr natürlich wieder die Gagen anders verteilen. Das ist natürlich, ich sehe die Problematik.
Aber weißt du, ich bin eher so ein, was so Live-Auftritte bin, ich liebe einfach ein Warm-up. Act für jemanden zu sein oder in einer Bar aufzulegen oder so, weil ich eh nicht so der Dancefloor-Bediener bin, weil mir das einfach nicht so viel Spaß macht irgendwie. Also klar, mir macht Spaß, wenn die Leute tanzen, aber wenn ich dafür halt irgendwas auflege, was mir selber gar nicht so gut gefällt, so dann macht es mir nicht so viel Spaß. Und deswegen, ich begnüge mich oft dann auch so mit so ich habe keine Ahnung, ich habe mal vor Gaslamp Killer hier in Stuttgart gespielt und habe gedacht, okay, ich mache so ein komplettes Psychedelic-Rock-Ding, was zu Gaslamp Killer ja auch passt, ja. Und das war halt einfach so geil, weil das die Leute so auf ihn so eingestimmt hat. Und mir macht es mehr Spaß, so der, wie soll man sagen, die Torvorlage für jemanden zu machen. Keine Ahnung, das hört sich jetzt auch ein bisschen bescheuert an. Aber ja, da fühle ich mich dann immer irgendwie ein bisschen wohler und keine Ahnung. Ich weiß nicht, du hast auch Beatsets gemacht, so in der Tape-Fabrik oder so, aber jetzt auch nicht so flächendeckend, oder?
Nee, ich mache das eigentlich weniger. So.
Weil du keinen Bock hast oder weil dich weniger Leute danach fragen?
Nö, also oft habe ich Sachen halt abgesagt irgendwie. Für mich ist halt auch immer echt alles weit weg. Für mich ist es immer so, weißt du, nach Berlin oder so, ist echt immer eine halbe Weltreise. Und dann für so ein Wochenende, ich habe es halt oft gemacht, wenn ich so die Leute so persönlich kannte, dass man dann quasi einmal bei denen war und wenn dann es cool war.
Bei BeatGeeks warst du bestimmt auch schon mal, oder?
BeatGeeks war ich noch nie, nee.
Warst du noch nie?
Okay. Noch nicht, nee. Aber ja, also ich frage mich immer so, dass überhaupt Leute halt da kommen und sich das halt reinziehen. Das ist irgendwie komisch, weil eben ist halt jetzt nicht die Musik, wo da irgendwie groß was abgeht und meistens stehen dann die Leute so ein bisschen vor dir und so, du denkst die ganze Zeit, so finden die das jetzt richtig scheiße oder finden die das cool und ist manchmal komisch.
Ich verstehe das voll.
Aber ja, also ich hatte auch schon eben, also letztendlich macht es Spaß mittlerweile so, ich habe meistens halt auch gar keinen Bock, dann irgendwie meine eigenen Beats dann zu spielen. Ich tue mich auch immer voll schwer mit irgendwie so einem Set vorbereiten. Mittlerweile habe ich, glaube ich, wahrscheinlich über 50% mache ich einfach irgendwelche Tracks, irgendwelche Brasil-Sachen irgendwie auf dem Pad und lasse es einfach abspielen. Also Musik, die ich halt, also es ist eher so ein DJ-Ding halt eigentlich. Ja. So, dass ich halt Bock habe, so, ich denke, wahrscheinlich ist es cool für die Leute und so. Und ich habe auch Bock, irgendwie die Musik mal da irgendwie so in so einem Club oder in einer Bar zu hören. Und sowas macht mir dann eigentlich schon fast mehr Spaß auch. Dann irgendwie, du stehst halt da und drückst halt einfach nur auf den Knopf irgendwie. Und ist irgendwie manchmal komisch, aber letztendlich trifft man immer coole Leute und so. Es geht dann auch gar nicht mehr so um die Stunde, die man halt dann spielt. Meistens halt dann so eben, dann komme ich mal raus nach Berlin, dann kennst du da viele Leute und triffst die halt dann mal. Das ist dann quasi So eher so ein Mittel zum Zweck halt. Und wie gesagt, ist auch immer cool. Ich war zweimal in Moskau, da war es zum Beispiel krass, da sind halt die Leute wirklich so ausgerastet. Es war wie auf einem Heavy-Metal-Konzert quasi.
Das muss ich, Musik.
Also, krass. Und, also das war cool. Und da hat es auch Spaß gemacht, weil es, also was ich vorhin eben meinte, wenn die Leute so dastehen, so meistens schauen die dich zwar ein bisschen komisch an und ich denke dann so, ey, die finden das wahrscheinlich echt scheiße und denken, guck mal, der Typ, der macht ja gar nichts. Ja, ich habe jetzt da irgendwie 10 Euro, da habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen. Voll oft finden es die Leute cool und also die wissen ja dann auch, was da passiert zum Teil.
Ja.
Und aber in Moskau war es halt so, die haben dich halt wirklich so spüren lassen, so, dass die das halt gefeiert haben, haben die ganze Zeit rumgeschrien, rumgehüpft und so. Und aber ja, ich mache nicht so oft so Live-Sachen.
Aber du bist auch nicht so der, du also ich weiß nicht, wie es, also mir geht es immer noch so, als ich fühle mich immer noch ein bisschen unwohl auf der Bühne. Also auch wenn man es vielleicht nicht mehr so krass ansieht, weil ich das so ein bisschen professionalisiert habe. Aber bei mir ist jedes Mal, wenn ich auf eine Bühne muss, vorher so, ich weiß nicht und so. Und vor allem, wenn ich rappe, dann ist immer krass. Wenn ich mit Betty Ford Boys vorher schon gut einen angetrunken habe und dann zu dritt da hinten stehen und uns hinter den Decks verstecken, ist so egal. Ja. Aber ich habe immer noch
genau
so
durch.
Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Bühne richtig aufgehoben, ob ich das, weißt du, ich bin im Studio eigentlich zu Hause, so nach wie vor.
Ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen deswegen auch die Abfahrt des Produzenten genommen und nicht die des Rappers. Ich kann mich aber auch entsinnen, Wuntu, wir haben uns auch tatsächlich auf einem Gig von dir kennengelernt. Das war auf dem Splash. Ich glaube, da haben wir uns sogar
alle. Ja, da war ich zum ersten Mal.
Genau. Und ich glaube, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, Dexter. Wir sehen uns auch immer auf dem Splash. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie lange das schon wieder her ist. Wie viele sind jetzt schon ausgefallen? Eins.
Ja, ich glaube, 2019 müsste das gewesen sein.
Ja, da bist du, glaube ich, auch aufgetreten auf dieser Backstage. Unten hast du gespielt?
Ach ja, genau. Letztes Mal habe ich
zweimal gespielt, glaube ich. Einmal als Rapper und einmal als DJ-Gig, glaube ich.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Aber ich war auf jeden Fall, letztes Mal war ich da unten am Wasser, wo es
das weiß ich, genau,
hat.
Ja, genau. Genau. Also da sieht man ja, dass auch so große Festivals im Prinzip mittlerweile auch auf einen Ubuntu und so und auch auf dich ja sowieso, Dexter, auch gucken und sagen, das ist irgendwie auch was für unsere Leute. Ich glaube, dass bei diesen Lo-Fi-Instrumental-Sachen das, glaube ich, immer so eine Sache ist, wie man es halt nach außen dann noch verkauft. Und ich glaube, dass man da vielleicht eher den David Guetta-Move noch gehen sollte. Das heißt, das, was halt wenig auf der Bühne passiert, weil klar, wenn man jetzt irgendwie Beats auflegt, dann kann man die entweder komplett live umsetzen und spielen, dann ist man in diesem Bandkonstrukt, oder wenn sie halt nur auflegt, dann muss halt eigentlich drumherum noch hier und da die Feuer, das Feuerwerk kommen und dann muss da noch der animierte große Totenkopf über den Leuten schweben und sowas. Weil ich meine, David Guetta macht am Ende nichts anderes. Ja, der steht da und hat sein nicht angeschlossenes Mischpult.
Auch ja, aber es ist Musik mit mehr Energie.
Aber man kann das ja auch umdrehen. Ja, man kann ja auch trotzdem, es gibt zum Beispiel von Flying Lotus, der hat so krasse Live-Sets mit so ganz krasser mit so ganz krassen Optiken und hat so eine komplett eigene Bühne. Das hat auch richtig viel Geld gekostet mit so einem Würfel, der dann über ganz verschiedene Lichtquellen angestrahlt wird und wo der so Sachen drauf projizieren kann und so. Und er steht eigentlich auch die ganze Zeit bloß da oben in so einer Kanzel und macht wahrscheinlich nicht wirklich was, nehme ich mal an, aus ein paar Filterkurven vielleicht zu drehen oder sowas.
Ich glaube, aber weißt du, dadurch, dass der halt so groß ist und er so viele Hörer hat, kann der sowas halt auch machen und der macht dann auch kreativ coole Sachen.
Ja.
Aber wenn jetzt, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn jetzt Wuntu oder ich plötzlich in so einer Kanzel stehen würden und Feuerwerk rundherum abgebrannt werden würde, das wäre halt irgendwie ein bisschen...
Ich hätte auf jeden Fall gerne Background-Tänzer oder Tänzerin.
Ich würde mir dann eher denken, wow, ey, warum soll ich mein ganzes Streaming-Money für Feuerwerk verballern? Scheiße.
Naja, ne, gut. Aber du könntest dann, du musst es halt nur richtig verkaufen. Du musst dann du spielst dann wahrscheinlich nicht auf dem Splash, sondern du spielst auf irgendeinem so Rave auf dem Abdreher.
Auf dem Burning Man.
Genau, wo die Leute sich hinsetzen, wenn sie so richtig schön auf Pilzen sind, und dann machst du die ganze Zeit so psychedelische Sachen. Die Leute sind so, setzen sich dann so einfach 2 Stunden hin und schieben dann so ihren optischen Film. Und dann passt die Musik eigentlich wieder ganz gut dazu. Also ich glaube, man muss sich nur das richtige Publikum suchen.
Ja, und ich sage, es gibt, glaube ich, wenn man dann so Sachen halt auflegt, wie gesagt, es gibt ja zum Sommer wieder viele so von diesen Picknickkonzerten oder keine Ahnung, wenn man sowas halt im richtigen Setting spielt, dann passt es voll. Ich finde, es muss auch nicht unbedingt alles auf die großen Bühnen gebracht werden, wenn es da nicht unbedingt hin muss. So,
ja, vollkommen. Also, ich glaube auch, wie gesagt, dass ganz viele von Producern und zum Beispiel so bei One2 habe ich jetzt persönlich auch das Gefühl, dass er neben dem, dass er sowieso der Urvater des Lo-Fis, wie wir das gesagt haben, ist, er auch deswegen der Urvater des Lo-Fis ist, weil er es auch so komplett so lebt, so wie ich mir das vorstelle, wenn ich an Lo-Fi und an so Naturbilder und an so ganz relaxed und alles ist so etwas entschleunigt und so. Das ist das, woran ich denke, wenn ich an Jan denke oder mit Jan telefoniere oder ihn irgendwie frage, ob er mir das und das mal schicken kann, dann habe ich das Gefühl, genau.
Der chillt gerade in irgendeiner
Blumenwiese. Da muss erstmal jemand raus aus seiner Waldhütte und gucken. Und, so. Und das ist, deswegen ist das, glaube ich, auch total super, weil deswegen dann die Musik auch so ist, wie sie ist. So, ne? Weil das halt auch super authentisch ist. Und das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast mit diesen, eigentlich habe ich mir ganz lange diese Streaming-Sachen gar nicht angeguckt und habe da auch irgendwie meinen Job noch nebenbei gemacht, weil es aus so einer selbstverständlichen eigenen Entspanntheit heraus diese Musik entsteht und alles, was danach passiert, das passiert oder passiert nicht, aber ich forciere das gar nicht. Und ich glaube, dass wenn das sozusagen das Naturell ist, und das ist sicherlich das Naturell von vielen Instrumentalproducern, weil sie halt ja auch den ganz konkreten Weg gehen und sagen, nein, ich möchte gar nicht mit so vielen Rappern zusammenarbeiten und das ist mir alles zu hektisch und zu viele Egos und was weiß ich, dass das auch dann wahrscheinlich nicht die Leute sind, die auf die Bühne stürmen, so sage ich jetzt mal, einfach, weil das gar nicht ihrem Naturell entspricht. Und da würde ich mich auch super mit dazu zählen. Ich habe zwar immer tolle Ideen dafür, aber in dem Moment, wo es dann heißt, ja, aber dann müsstest du ja dann wirklich da auf die Bühne hoch und das und so, und dann denke ich so, ne, weiß ich nicht. Könnte ja auch irgendeiner Scheiße finden. So.
Ja. Schuko, machst du noch? Bist du noch irgendwie, jetzt klar, zurzeit nicht, aber du bist eigentlich auch nicht so richtig viel live irgendwie unterwegs, oder?
Ich habe das einmal gemacht in Stuttgart, aufgelegt.
Ihr habt doch mal, ja? ihr habt doch mal gegeneinander gebeatfightet.
Ja, gebeatfightet haben wir, ja. Das hat damals richtig viel Bock gemacht.
Das fand ich
aber
auch
ich krass, dann auf, ja. Das ist einfach so ein Spaßfaktor immer gewesen. Das war auch eine Überwindung, ne? Also da hast du ja immer Angst, so dass man dann irgendwie, man hat ja eine Reputation und dann in der ersten Runde rausfliegt und dann ist man so, war schon sehr angespannt, die Situation. Aber im Nachhinein, das hat auch der Szene voll gut getan, ne? Diese ganze Beatfight-Sache. Ja. Aber auflegen, ich war einmal in Stuttgart und bin da gebucht worden für super viel Geld. Ich habe mich da echt gewundert, dass sie da fürs Auflegen so viel ausgeben.
Die Schwaben, die haben doch richtig die Kohle, das weißt du doch.
Ey, ich habe mir da auch wirklich das Geld investiert, so ein Carlo-Bootleg gemacht mit Versil zusammen, ne? So wirklich. Bin auf die Tanzfläche oder bin an die Decks gegangen, habe aufgelegt, 50, 60 Leute, das war irgendwie schon eins oder sowas, auf der Tanzfläche, schlägt das Carlo-Ding auf einmal sind alle weg. Oh. So. Und da habe ich so gemerkt, ich weiß nicht warum, aber
und das was in ich Stuttgart? Irgendwie, also in,
das in Stuttgart, in ja, Gross, es war halt so, ne, es war halt so, keep it real to the fullest, und du hast vorher halt so Primo gespielt und Biggie. Und da habe ich so gemerkt, ey, das, was ich selber irgendwie so fühle, kommt dann halt vielleicht nicht an, weil ich selber für einen Sound stehe, wo dann Leute denken, ey, das ist jetzt nur Boom-Bap und du spielst dann irgendwie was Neues, was irgendwie ein bisschen bounciger ist, K-Tronado oder sonst irgendwas, und die verstehen das dann nicht. Und da habe ich so für mich gemerkt, nee.
Ja, ja. Ja, es kommt ja immer darauf an, was für ein Publikum man gerät und so. Ich meine, bei mir ist das so manchmal so, weißt du, ich mache mir vorm Auflegen auch nicht so viel Gedanken, aber ich... ich switch halt so krass die Genres immer, also auch mit, da kommt dann irgendwie ein Brasil-Stück und dann ein Afrobeat, also keine Ahnung, Fela Kuti oder was weiß ich, sowas, und dann kommt aber auch eine Kate Ranada-Nummer oder irgendeine Altin Gün oder Quang Bin oder was weiß ich, also ich, meine Sets sind mittlerweile so World Music, so, und das,
auf jeden
die,
Fall.
Das sind die Leute nicht bereit für teilweise, ey, ist echt krass.
Ey, ich habe eine Zeit lang im Bodensee gewohnt, ne, und war in Konstanz unterwegs und in zwei verschiedenen, Burgerladen und Burrito-Laden, ne, liefen Mixe, wo ich jedes Mal gefragt habe, ey, von wem sind die denn? Die waren immer von dir. Wo ich mir gedacht habe, so, ey, hast du da eine Armada an Leuten, denen du irgendwie Sachen schickst, nee, die dann irgendwie in den Läden deine Sachen spielen? Aber es ist echt krass, weil diese Mixe kamen super gut an. Und das ist halt auch so, du stehst halt auch dann so ein bisschen für neuen Sound, für neue Sachen. Bei mir war das in Stuttgart so, die sind gekommen, weil Vinnie Paz, Ill Bill und diese ganzen Underground-Sachen, die ich produziert habe, und waren natürlich okay, dann irgendwie so ein bisschen, okay.
Das sind auch ganz schlimme Fans, die nur das hören, so. Die sind
genau
schwierig.
Die sind wirklich schwierig so. Und das ist auch, ey, Respekt dafür. Und wenn du auch schon, ne, ich bin immer noch Vinnie Paz-Fan 3000 und höre das immer noch selber. Aber ich bin auch so, ich möchte mich auch weiterentwickeln, ne? Und ich will ja nicht irgendwie 2004 hängen bleiben irgendwo. Das ist mein Approach so für mich selber, dass ich auch sage, da gibt's draußen so viel Krasses so, ne? Und zum Beispiel jetzt auch mal auf Jan zu sprechen zu kommen, ne? Ich fand ja die neue Platte mit Notesam.
Killer.
Ja, super.
Krass, so einfach sehr mutig auch und einfach so dieses, hey, ich hab da Bock drauf, wir machen irgendwas Verrücktes, scheißegal, ob das jetzt funktioniert, ist überhaupt keine Playlist-Mucke. Aber es ist irgendwie, es ist authentisch und das, so, sowas feiere ich einfach. Richtig krass, wenn Leute da das machen, auf was sie Bock haben.
Ja, und wenn dann auch noch der Sound passt, also ich finde dann also auch von Notesam sowieso bin ich auch ein riesiger Fan und auch von dir, One Two, natürlich, und wie das halt abgemischt oder wie es komprimiert und wie die Drums klingen, so, das ist einfach top-notch. So, ne? Nicht im Sinne von, es ist brillant abgemischt, sondern einfach, es entspricht genau meiner Klangästhetik einfach und auch wie. Ja, genau, das kann
es
ich gar nicht erklären.
So,
es hat den Bounce und es ist warm und es ist einfach nice, ja. Und da merkt man einfach die Leute, die dahinter sitzen, die auch, man merkt einfach, was die für Musik sonst hören und wie die einfach drauf sind und so, das liebe ich einfach und deswegen, ja, keine Ahnung, da auch echt großen Respekt, auch wenn diese mit Nose haben, ich nenne sie immer nur die Weltraumplatte, aber
geiles stimmt. Artwork, hab ich dir auch geschrieben.
Okay. Ne? Hat der Video auch krass.
Ach, hat er selber gemacht?
Der hat das Artwork gemacht, ja, okay, genau.
Krass.
Ey, der ist also wirklich,
der macht alles gut halt. Ja. Der ist auch so live eben gut, wo wir drüber geredet haben. Der ist auch so, der fühlt sich da richtig wohl so. Der steht da irgendwie, dann spielt er ein Beat, dann nimmt er auf einmal das Mikrofon und so.
Ja.
Der macht sich da halt auch keine Gedanken.
Dann müsst ihr zusammen auf die große Tournee gehen, ja. wenn Corona wieder vorbei ist.
Ja, bitte. Da könnt ihr echt so mit diesen Kostümen auffahren und so. Ich glaube, das wäre
echt geil. Ich habe die mit nach Hause genommen. Die liegen hier im Keller. Jederzeit bereit.
Aber das ist das, was da können wir sozusagen den Bogen auch schon fast wieder zum Anfang schließen. Das ist auch das, was ich meinte und was du wahrscheinlich auch meinst, Dexter, bei einem One Two, wenn er diesen oder auch bei dieser Notesam-Platte von den Jungs, dass wenn er diesen Sound macht, dann ist der halt so 100% so, wie er sein muss.
Das ist halt stimmig. Das ist nicht irgendwie irgendein Jazz-Loop genommen.
Genau. Und alle anderen Sachen oder viele von diesen Sachen, die dann so generisch kommen, die würde jetzt wahrscheinlich der normale, geneigte Zufallskonsument erstmal in denselben Topf stecken und sagen, ja, das ist irgendwie so. Aber wenn du es dir dann genau anhörst, merkst du halt, okay, da ist halt jemand, der fühlt das eigentlich nicht, sondern der baut so eine Schablone nach. Und da ist jemand, der das, der da keine Schablone hat, sondern der die Schablone selber ist. Und das ist so das, was wir wahrscheinlich vorhin so meinten mit diesen generischen anderen, die dann auch da drauf springen auf den Zug. Oder ob jemand diese Musik so macht, dass sie halt wirklich zu 100% auch so sein muss, wie sie sein muss. So. Ich hätte noch eine Sache, und zwar, wenn wir sagen, dass wir da jetzt uns in einem auf jeden Fall mal hoch befinden, was Instrumentalmusik angeht, auf der monetären Seite zumindest, durch Streaming und Playlisten und alles, was dazugehört. Meint ihr denn, dass das ein Hype ist, der irgendwie jetzt auch wieder abebbt? Oder glaubt ihr, dass das etwas ist, was relativ lange auch so bleiben wird? Würde ich jetzt alle mal fragen wollen.
Ich kann mir nur super schwer, für mich ist sowas immer super schwer vorherzusehen. Ja. Auf der anderen Seite mache ich mir auch keine Gedanken, weil irgendwie, weiß ich nicht, das ist so, das macht für mich keinen Sinn. Also ich würde mein Leben oder meine Pläne nicht danach ausrichten, wie sich das vielleicht entwickelt.
Nee, das meine ich gar nicht jetzt.
Nee, genau, also, aber weißt du, deswegen ist für mich persönlich gar nicht so, okay, bleibt das jetzt so, aber wenn du jetzt meine Einschätzung hören willst, keine Ahnung.
Was denkst du, Jan?
Wie der Felix auch sagt, also es ist auch ganz schwer irgendwie einzuschätzen. Aber ich denke, es gibt halt immer irgendwie so einen Wandel. Ist ja auch eben so in jeder Branche gleich, ob es jetzt so Automobilindustrie ist, so durch die Technologie gibt es irgendwie immer Sachen, die sich neu entwickeln. Und bleibt auf jeden Fall spannend. Aber ich glaube, dass dieses Streaming-Ding auf jeden Fall sich noch weiterentwickelt und auch so auf jeden Fall so ein bisschen bleibt.
Und hoffentlich bald noch gerechter.
Ja, genau. Vor kurzem kam so eine gute Reportage auf Arte Tracks. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand gesehen über Streaming.
Ja.
Und da war es ja eigentlich ganz cool gesagt, eben so auch mit Napster halt, dass sich so mal so eine Mentalität eigentlich etabliert hat, dass du eigentlich gar nichts mehr für Musik zahlst. Und egal wie Leute jetzt Spotify irgendwie so ein bisschen negativ bewerten, dadurch, dass sie vielleicht, dass man wirklich vielleicht ein bisschen zu wenig Geld bekommt, durch die bekommt man halt überhaupt irgendwie Geld. Und ich weiß noch,
das stimmt.
So durch bei SoundCloud, so ganz am Anfang, als du dann gesehen hast, hey, guck mal, also da war es ja krass, wenn die irgendwie in einer Stunde schon 50 Leute irgendwie so einen Track gehört haben, so hat man sich schon übel gefreut und hat gedacht, guck mal, krass, so, also da hat das Internet auch noch nicht so seine Unschuld verloren und da war es irgendwie nur positiv und du hast dich gefreut, dass du da jetzt so eben einfach Leute damit erreichst, anstatt eben nur, dass du der Einzige bist, der das hört. Da habe ich mir eben schon gedacht, guck mal, wie krass das wäre, wenn du jetzt, wenn einer das einmal anklickt und bekommst da so irgendwie einen Cent davon, also ein Cent ist ja schon voll hoch, aber damals hast du gedacht, eben jetzt 50 Leute irgendwie da und du kriegst so ein bisschen was davon ab, das wäre ja krass und Spotify hat es ja dann eben, geht ja in die Richtung oder das ganze Streaming und ich denke, da gibt es halt immer einen Wandel, so wie halt auch irgendwie es Platten gibt und dann sind die nicht mehr in und dann manche Sachen kommen halt wieder zurück und manche Sachen haben dann so grundlegend wühlen die dann so eben wie jetzt das Streaming vielleicht so ein bisschen das Musikgeschäft auf und die einen kommen besser damit klar, die anderen sehen das halt auch früher irgendwie und andere tun sich da ein bisschen schwer und ja, ich glaube, so wird es wahrscheinlich immer bleiben. Und aber ich denke, dass sich da schon irgendwie wahrscheinlich auch noch neue Dinge ergeben werden. Aber das Streaming ist, glaube ich, schon erstmal so, hat sich so ein bisschen etabliert. Und ich denke jetzt nicht, dass das so von heute auf morgen weggeht.
Ich glaube, es wird so schnell nicht irgendwas Praktischeres um die Ecke kommen.
Genau.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Wie willst du das denn noch einfacher
genau,
machen?
Genau, eher halt andere Plattformen. Ich weiß nicht, eben jetzt die dann irgendwie an, jetzt nicht irgendwie Playlisten, aber so in die Richtung halt irgendwie. Aber da wird sich schon noch was entwickeln, aber dieses Streaming-Ding ist jetzt halt da und wenn die noch die Leute besser zahlen, so ist es ja, denke ich, auch ganz.
Ja, oder wenn
ganz
die Verteilung gut innerhalb von Spotify halt, weil es profitieren ja auf die großen Künstler voll und es ist ja quasi von der Verteilung an sich ist es ja nicht so. Das müsste einfach vielleicht ein bisschen mehr pro Stream und dann die Verteilung gerechter, dann können nämlich auch kleinere Artists ein bisschen besser davon leben, so und nicht nur die Big Player halt, die eh schon damit krass viel Geld machen, sondern einfach,
Es ist ja irgendwie und so ein bisschen noch den, Entschuldigung, ja?
Nee, sag du.
So ein bisschen auf die Finger hauen die Leute, die da diese ganzen Clicking-Farmen haben, weil dadurch gehen ja unsere Prozente auch ein bisschen runter.
Ja.
Oder generell von allen Künstlern. So, das finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn da Leute einfach reinscheißen und dann sich einfach nur dadurch irgendwie profilieren, dass sie da auf einmal irgendwie 10 Millionen Klicks haben in 3 oder 4 Wochen. Das finde ich immer ein bisschen affig. So, ist doch genug für alle da.
Genug Klicks für alle da. aber weißt du zum Beispiel, was ich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ja, genau, weißt du, diese, ja, was ich auch tatsächlich ein bisschen problematisch finde, so wenn halt alle ihre, also ich habe das noch nie gemacht und ich mache jetzt auch keinen Vorwurf, der das macht, um seinen Fans zu danken oder so, aber wenn man diesen Jahresrückblick von Spotify dann halt so online stellt, was ja jedes Mal immer so eine krasse Werbung für Spotify ist und halt auch diese Monopolstellung von Spotify halt auch so krass zeigt. So, das finde ich dann schon auch echt wieder ein bisschen schwierig oder so. Oder ja, danke Spotify dafür, dass du mich auf die Playlist gesetzt hast und so. Weißt du, dieses, man dreht sich da so ein bisschen im, also es ist klar, ich finde auch, dass diese Plattform es irgendwie am besten macht und das User-Interface und so ist halt einfach gut, ja. Aber ich finde, da muss man, da fände ich es auch, würde es nicht schlecht tun, wenn da wieder ein bisschen mehr Wettbewerb wäre und man, also ja, ich weiß nicht, ich bin dann immer so, warum, keine Ahnung, mache ich jetzt so krass noch Mitwerbung für die Plattform, die es mir bietet. So. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich kann nachvollziehen. Ich glaube, der Weg, also dass man mit der wie auch immer gearteten Vertriebsstruktur, mit der man arbeitet, auch ein marketingtechnisches, einvernehmliches Partnerschaftsverhältnis eingeht, das ist, glaube ich, etwas, was schon immer so in der Musikindustrie gewesen ist. Also wenn du irgendwie im Saturn deine CDs hingestellt hast, dann hast dafür, dass die irgendwie nach vorne hingestellt haben, hast du gesagt, okay, dann machen wir die bei euch einen Euro günstiger und ich schicke alle Leute dahin oder ich komme vorbei und mache eine Autogrammstunde. Also das ist ja auch, man hat da immer schon, oder wenn du die Leute zu Amazon geschickt hast, damit sie deine Box kaufen, dann war das auch so. Ich glaube, der Punkt ist, dass der Ball liegt ein bisschen bei den Streaming-Dienstanbietern. Wenn die wollen, dass du für sie wirbst, dann müssen sie dir halt was an die Hand geben. Das heißt, man sollte dann halt nicht nur die Spotify-Playlist, die vielleicht dann die meisten Follower hat oder wie auch immer, bewerben, in der man drinne ist, sondern auch, wenn man vielleicht auf einer Playlist von einem anderen Anbieter ist, die dann vielleicht nicht so viele Reichweite hat, aber auch das promoten und halt immer die Parität von allen Streaming-Anbietern auch in der Werbung, die man selber spielt, zu haben. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Den Rest kann dann ja nur, wenn der Streaming-Dienstanbieter dir sozusagen keine Elemente an die Hand gibt, mit denen du Werbung kannst, also wenn er dich nicht in die Playlisten packt und dich nicht supportet, warum sollst du dann mit dem in Werbeverhältnis eingehen? So, ne? Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man wirklich dann auch alle gleichwertig auch bewirbt, unabhängig davon, wie viel Streams das dann einem am Ende bringen oder wie viel Geld oder was auch immer. Weil am Ende entscheidet natürlich immer der Konsument. Und dem muss man halt klar machen, du, es gibt alle möglichen Anbieter und welchen du da jetzt benutzt, ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Die sind alle gut, weil meine Musik findet bei allen statt. Und ja, das ist, denke ich, so ein bisschen, wie man das als Künstler, also so wie ich das zumindest für mich löse. Und diese Jahresrückblickgeschichte, da weiß ich, was du meinst. Und ich habe das zum Beispiel dann im letzten Jahr nicht mehr gepostet. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl...
Weil die Zahlen schlecht waren.
Nein. Das, jetzt muss ich natürlich das Gegenteil sagen, aber es war tatsächlich so, dass die Zahlen sich eigentlich nochmal verdoppelt hatten. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man dann in so eine Zahlen kommt, die halt wirklich auch signifikant groß sind, ja, dass man... Also wenn ich dann das bei anderen gesehen habe, bin ich sofort in so einen Vergleichsmodus gekommen. Ja, ich habe sofort geguckt, okay, wie viel hat der, wie viel habe ich? Und ich dachte irgendwie so, irgendwie gehört das hier nicht hin. So, weißt du?
Aber das ist halt dieses Social-Media-Ding. Das ist
genau,
halt,
also, das ist ja überall, aber dass du dann halt so richtig, weil was du da ja eigentlich tust, ist ja nichts weiter als zu sagen, guck mal, hier ist mein Bank-Account. So. Mehr oder weniger.
Genau.
So, und das ist so ein bisschen was. Ich verstehe, dass man natürlich, ich habe dann vielleicht eher so andere Sachen, die jetzt nicht so, ich weiß nicht, da gibt es ja so viele Sachen, die man dann vielleicht eher posten kann als dieses, ich habe so und so viele Streams gehabt. So, man kann ja irgendwie sagen, keine Ahnung, hier haben so und so viele Leute an einem Tag zugehört, das ist ja verrückt, oder meine Hörer kommen aus so und so vielen Ländern oder so. So irgendwas, was eine schöne Zahl ist, was cool ist, aber was irgendwie nicht so greifbar ist gleich und umsetzbar für andere Leute in eine Vergleichbarkeit zu sich selber. Weil das, finde ich, ist gerade in dieser Beat-Szene etwas, was wir eigentlich nicht haben, im Gegensatz zu den Rappern, ja, die sich sehr über materialistische Erfolge und so definieren, finde ich das eigentlich in dieser Beat-Szene total schön, weil die da überhaupt nicht herkommt, weil es da nie Geld zu verdienen gab und alle irgendwie im selben Boot sitzen. Und jetzt das so da anzufangen, habe ich dann mich an der Stelle dafür entschieden, gedacht, nee, das ist irgendwie nicht geil, das machst du irgendwie nicht.
Ich finde das, also das, es entkoppelt auch den Wert von der Musik, weil
eben.
Es genau. ist halt einfach, wenn du jetzt nicht so viel streamst, ich habe auch super viele Sachen, die kaum Streams haben und die für mich persönlich trotzdem halt voll krass sind. Und ich verstehe das, wenn man das so als Tool nimmt und so sagt, ey, guck mal Leute, voll krass, ihr habt das alle, dass ihr das alle gestreamt habt. Aber am Ende, wenn ich sowas poste, geht es mir eigentlich, glaube ich, im Innersten, und da kann mir jeder erzählen, was er will, geht es mir nur darum, ah krass, ich bekomme jetzt dafür auf jeden Fall ein paar Likes und das tut meinem Ego halt gut. Ja. Also nicht, dass ich jetzt nicht, ich nehme mich da ja nicht aus. Wenn ich irgendwie ein Bild poste und das viele Leute liken, dann ist das ja dieses Belohnungsdenken, von dem ich mich zumindest immer versuche, frei zu machen. Aber es kann mir keiner erzählen, jeder für jeden, in jedem löst es irgendwas aus, ja. Und von daher ist es auch gut, so mal so eine Streicheleinheit zu bekommen. Es tut dir ja auch gut. Und deswegen, ich verurteile, wie gesagt, keinen, der das macht. Aber mich selber zieht es manchmal ein bisschen echt, so wie du sagst, zieht es halt so, okay, krass, echt. Oder auch so Sachen wie die Mucke, von dem finde ich ja super, super beschissen, aber wieso hat der so viele Streams?
Ja, genau.
Oder
das
so. Weißt du, diese Gedanken halt, und diese Gedanken will ich eigentlich gar nicht haben, weil sie eigentlich überhaupt nichts über die Musik an sich halt aussagen.
Und, wolltest du noch was sagen?
Nee.
Und weil es auch gerade in diesem Streaming-Zeitalter noch mehr verzerrt, was einfach diesem Medium innewohnt, dass die Leute, die viele Streams haben, ab so einem gewissen Punkt ist es ja so ein sich selbst erfüllen oder wie sagen wir, so ein Perpetuum mobile. Das heißt, dass zum Beispiel jetzt ein Rapper, der irgendwie sagt, ey, ich hatte letztes Jahr, 3 Millionen, 5 Millionen Streams oder sowas, die sind vielleicht viel krasser als die Streams von irgendeinem anderen Rapper, der irgendwie sagt, ja, ich hatte letztes Jahr 100 Millionen Streams, aber der vielleicht nur einen Song hatte, auf dem er Feature Artist war und der in 1000 Playlisten drin war oder in irgendeiner anderen, in einer ganz großen Playlist, und da kommt es her. Oder gerade auch Instrumental Producer, so, ne? Also wenn ich jetzt mich dann hinstelle und sage, ich habe so und so viele Millionen Streams dieses Jahr und brüste mich damit, dann ist es nicht, dass so viele Leute diese Musik ganz bewusst angeklickt haben und jetzt meine Fans sind. So, das ist ja eine völlig irre Vorstellung, sondern es ist ja so,
Leute hören dass sich die Listen halt
genau,
an
dass es daraus fertig. Sich generiert, und nur der Vorteil ist, dass der ein oder andere Song in der ein oder anderen Liste drin ist, und am Ende sagt das gar nichts eigentlich aus. So, deswegen finde ich das dann beeindruckender, wenn irgendwie vielleicht der Newcomer Artist, Rapper, Sänger, was auch immer, der gar nicht diese Playlisten-Supports hat, weil er noch zu klein ist oder wie auch immer, der dann irgendwie sagt, ey, ich habe hier meine 1,5 Millionen Streams dieses Jahr, aber die sind irgendwie alle von realen, nur 20.000 Hörern oder so, ne? Und irgendwie denkt man, ah, okay, krass, guck mal, das ist so. Also
ich bin nach wie vor froh, dass ich glaube, und das machen wir alle ja auch, also Shuku, du auch, und One2 sowieso, und du, glaube ich, auch, dass man halt die Musik noch auf Platte veröffentlicht, weil das gibt mir immer noch so ein geiles anderes Gefühl, so, weil das ist so, klar, auch im Internet vergisst auch nichts, aber so die Musik einfach auf Platte zu haben und zu wissen, ein paar Leute kaufen real die Platte und hören die so bewusst an und machen sich Musik auch mehr so ein bisschen bewusst. So, ich bin froh, dass ich da noch viele, viele Hörer habe, die das halt juckt und so. Und das ist auch immer so ein Ding, dass es noch irgendwie weiterläuft mit der Schallplatte, so finde ich voll gut. Und für mich persönlich ist es voll wichtig, so irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ihr da so viel Wert drauf legt, aber ich nehme es mal an, dass ihr das Medium Vinyl wahrscheinlich auch noch ziemlich hochhaltet, oder?
Ja, also ich fand es damals so geil, als auch die Artworks damals von diesen Hi-Hat-Club-Platten, das war für mich so, wo ich dachte, oh geil, sowas will ich auch mal, nur für mich, also nur von meiner Musik, ohne dass ich da jetzt irgendwie noch jemanden anderen drauf habe, der dann, ne, also ein Rapper oder ein Sänger oder so, einfach nur mal 100% ich, diese Aura einer Vinyl, das ist was ganz, auch das, diese Gedanken, die man sich dann um das Artwork macht und so, ne, all diese Platten, die wir da irgendwie alle releasen, da macht sich ja jeder wahrscheinlich nochmal wahnsinnig viele Gedanken auch ums Artwork und wie das dann wirkt und welcher Song kommt zuerst und welchen packe ich auf die A-Seite und dann ist der da hinten, weil dann hast du ja am Ende der Platte und dann ist der nicht mehr ganz so druckvoll, deswegen packe ich den nicht mal wieder auf die B-Seite am Anfang und sowas. Das ist halt was, das finde ich, ist der Grund, warum man irgendwie damals auch angefangen hat, Musik zu machen, weil man das irgendwann mal haben wollte. Ich weiß gar nicht, ob das so Kids, die jetzt anfangen, ob die das auch noch haben oder ob die tatsächlich sagen, oh, ich will einfach irgendwann mal eine Single auf Spotify haben oder mal in der und der Playlist sein und das ist so mein Goal. Müsste man mal so jemanden fragen?
Ich glaube aber viele, also keine Ahnung von Lugatti und Nein oder so gibt es ja, das sind ja auch klassische Streaming-Künstler im Endeffekt, aber von denen gibt es auch Platte und so. Ich glaube, die feiern das schon auch so, wenn, aber ich glaube, es ist mehr, vielleicht mehr Gimmick als Herzensangelegenheit, so könnte ich mir vorstellen.
Ja, weil du halt nicht selber damit aufgewachsen, nicht in dem Maße aufgewachsen bist. So, wir alle sind wahrscheinlich aufgewachsen mit Vinyls und haben irgendwie die Platten von unseren Eltern
gehört. Eigentlich bin ich mit CD aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, mein Vater hat noch Platten und CDs und so, aber das war halt, weil das Medium Platte im Hip-Hop halt auch so wichtig war und so groß war und gerade für DJs halt.
Aber du bist doch, als 83er Jahrgang, also ich weiß nicht, wann die CD genau eingeführt wurde, aber ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich die ersten 5 bis 10 Jahre viel noch Platte gehört wurde, auch bei deinen Eltern und so.
Ja, also ich kann mich an irgendwelche Märchenplatten erinnern, ja, die liefen, aber mein Vater ist so, der ist immer schon ganz krass mit der Zeit gegangen und hat schon, weiß nicht, wann die CD rauskam, aber der hat schon ganz, wann war das? 87? Weiß ich gar nicht. Wann kam denn die CD?
Schuko, weißt du das?
87.
87. Du hast gegoogelt gerade. Das.
Ja, aber weißt du, und ab da, und dann in 87 war ich 4, ja. Und bei uns gab es schon 87 schon CDs, ja.
Ah, also, die Stuttgarter. Ich komme aus dem Osten. Ja. Bei uns gab es CDs erst seit der Einführung des Euros.
94.
Ja, aber, erst als Fandodom rauskam, gab es bei uns CDs.
aber weißt du, das ist so, die Platten standen halt, sie waren eher so Deko-Elemente bei uns. Also mein Vater hat sau viele Platten. Später war das ja mein Sample-Fundus Nummer 1 in 1.500 Platten oder was. Mhm. Und aber das kann ich mich erinnern, so als Kind, ja, da einfach nicht hinfassen, die nicht rausziehen und nicht anfassen am besten, einfach in Ruhe lassen. Und es wurde dann echt sehr, sehr selten eine Schallplatte aufgelegt. Ich kann mich erinnern, als Kind, als ich dann auf den Otto-Film kam, also Otto Waalkes, ja, war ich als Kind so ein krasser Fan.
Ja, ich auch.
Dann habe ich so gesehen, dass so 4, 5 Otto-Platten da, die meiner Mutter gehört haben. Und dann musste dann so die Platte mal ausgepackt werden. Hey, ich will jetzt Otto hören, mach mal hier auch die Platte an und so. Das weiß ich noch. Aber sonst war schon CD bei uns halt sehr und auch die ersten, ich konnte mir keine Plattenspieler leisten, so als Schüler. Und habe halt dann Hip-Hop-CDs gekauft. So, weißt du noch, Gangstar, Moment of Truth, als das 98 oder wann rauskam. Oder die ganzen Wu-Tang, ich war totaler Wu-Tang-Jünger. Ich hatte das alles auf CD, den ganzen Wu-Tang-Kosmos. Und habe dann erst 98, 99 oder so, dann erst so Plattenspieler gehabt, ganz billige. Und habe mir dann erst vom Zivildienst irgendwann dann Technics geholt. Also bei mir war das so auch unvorstellbar teuer, weil ein Plattenspieler so krass teuer war, einfach ein Gescheiter. Und auch die Billig-Plattenspieler waren für mich einfach nicht erschwinglich so. Und ja.
Ja.
Deswegen, Platte kam dann erst später. Aber es hat mich, also in der Hip-Hop-Sozialisation wurde auch die Platte dann halt voll eingeführt. Und seitdem ist es halt, ich meine, meine ganze Musik zu Hause, ich kaufe nach wie vor noch viele Platten, wenig Hip-Hop-Platten, viele alte Platten, aber bei mir ist das halt einfach noch so voll das Wichtige. Ich habe so einen richtigen Boomer-Sessel, wo ich mit meinem Wein sitze und anstrengenden Sunrise-Jazz anhöre und mir dabei furchtbar intelligent vorkomme. So ein bisschen.
Und James Morrison liest dazu.
Ja, keine Ahnung. Ich hab Sunrise-Diskografie und ich lese auch voll viel oder keine Ahnung, auch das Beastie Boys-Buch, wenn ihr das noch nicht gelesen habt. Das ist auch ziemlich krass, so muss ich sagen. Kann ich jedem empfehlen, nur gerade so New York der 80er, einfach wenn einen das interessiert, auch wenn man sich für Beastie Boys vielleicht nicht so interessiert, aber das ganze Buch ist so krass, geil und so. Und ich, oder Charles Peterson Fotobände oder was weiß ich, bin da voll auf diesem, ja, keine Ahnung. Ich brauche halt noch was in der Hand und so. Und das macht halt dann, macht Spaß.
Ja,
Ich wollte kurz nochmal hier so, ne, ich habe nebenbei gegoogelt, ich habe scheiße gequatscht. Yeah. Die CD-Einführung war 82.
Ah ja, na, dann ist sie ja sogar älter als wir. Also nur Schuko ist älter als die CD. Ich hab noch eine.
Kann damit leben.
Du kriegst es heute von allen Seiten. Du wolltest
es. Ist alles gut.
Okay. Ich habe noch eine Sache, die bei mir auf dem Zettel steht. Und zwar, da würde mich tatsächlich auch nochmal, weil Schuko und ich haben da schon öfter mal drüber gesprochen, würde mich die Meinung von euch zwei noch interessieren. Seht ihr denn da so eine, oder habt ihr Angst oder seht ihr da ein Risiko, dass auf uns jetzt, nehme ich mal an, in den nächsten paar Jahren auch so mehr und mehr algorithmische Sample-Erkennungssoftware zukommt? Macht ihr euch darüber Gedanken, was jetzt vielleicht Katalogtitel angeht, weil ich sage jetzt mal, ist ja kein Geheimnis, dass viele von all unseren Produktionen aus älteren Gefilden sehr viel Sample-lastig sind. Macht das was mit der aktuellen Art zu produzieren? Was? Und macht ihr euch da schon Gedanken über die rückwirkenden Probleme, die da vielleicht auftreten könnten oder nicht? Also ich meine, so gerade wenn man da jetzt den ein oder anderen Millionen Streamer hat.
Ja, ich überlege mir schon, in welches Land ich auswandern kann, wenn da mal ein Brief kommt. Keine Ahnung. Ich bin da immer so ein bisschen naiv und denke immer, dass da schon nichts passieren wird. Aber so andere Leute kommen da und sagen, hey, so hast du nicht irgendwie Angst, kannst du noch ruhig schlafen? Also eigentlich kann ich noch mittlerweile ganz ruhig schlafen. Ich hoffe, dass da nichts Großes passiert.
Hast du ein bisschen was zur Seite gepackt, wenigstens für den Fall?
Ja, genau. Ich habe ein Schweizer Konto und ein bisschen was habe ich hier noch im Wald verbuddelt. Also ist alles. Nee, ich hoffe einfach, dass es gut geht. Das Problem ist halt auch zu der Zeit halt, wo die Sachen jetzt eben auch noch nicht diese Streaming-Zahlen hatten. Da hast du gedacht, das hören jetzt irgendwie nur 50 Leute und eben auf Schallplatte ist dann nicht so wichtig, weil wenn du irgendwie nur 500 Schallplatten verkauft hast, könnt ihr dich ja nicht auf irgendwie 500.000 Euro verklagen, sondern vielleicht das, was du halt an den Schallplatten verdienst. Also ich weiß auch gar nicht, wie das dann läuft, wenn es mal so der Ernstfall dann eintritt. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann so sein wird, dass dann Musik runtergenommen wird oder dass du neue Musik quasi dann, die da erkannt wird, nicht mehr hochladen kannst oder wird dann ein ganzer Katalog gelöscht quasi irgendwie. Keine Ahnung, was da passiert.
Vielleicht hast du Glück, es ist alles verjährt, bis es dann so weit kommt, dass es verjährt.
Genau.
Also ich meine, ich wurde schon von Fox quasi verklagt, von daher mich kann nichts mehr
erschüttern. Aber das war ja aber eine Geschichte, die sich am Ende als totaler Glücksfall entpuppt hat, ja.
Ja, voll.
Willst du sie kurz erzählen für die Leute, die sie noch nicht kennen?
Ja, es war halt für diesen Simpsons-Beat oder für diesen Homer-Flip, den er dann auch, Schuko ja auch flippen musste für diesen Beat-Fight. Und wir haben den dann halt, oder das Label damals hat dann halt auf 7-Inch veröffentlicht. Und aber auch, was ich nicht wusste tatsächlich, dass es auch auf der MPM-Bandcamp-Seite war. Und ich weiß noch, ich hatte Twitter neu und hatte so 4 Follower. Einer davon war irgend so ein Ami mit so einem Foto, wo seine Kinder und seine Hunde drauf sind. Dachte, was will der eigentlich jetzt? Warum folgt der mir? Also, was ist das? Und hat sich dann rausgestellt, das war so ein Anwalt von Fox oder der Simpsons Company halt. Und dann kam halt irgendwann die Mail über Twitter. Also Privatnachricht, glaube ich, die erste Privatnachricht, die ich über Twitter bekommen habe.
Halt bitte zahlen Sie 100.000 Euro. Viele Grüße, Bart Simpson.
Ja, er hat halt geschrieben, dass er halt für Fox arbeitet und Anwalt ist und dass ich da hier was verwende, was ich nicht darf. Hat das auch mit Links belegt und so und auch mit Fotos von der Platte und so. Und da war ich erstmal so krass eingeschüchtert, aber es fiel halt gleich so ein Nebensatz wie: dran stand, our client in Klammer Matt Greening is interested in making a deal oder so. Und dann war es halt so, dass sie mich sogar quasi, ich musste die Rechte abtreten, die haben mich ausbezahlt. Ich glaube, es waren $3.000 letztendlich habe ich noch dafür bekommen. Durfte halt die Platte nicht mehr verkaufen, aber die war ausverkauft. Und und dann lief das halt im Fernsehen in den USA, irgendwie so ein Simpsons-Marathon-Trailer oder so, war das dann im Hintergrund gelaufen. Und Das Ende vom Lied war dann, dass DJ Shadow das auf seiner Welttournee gezockt hat, was mich natürlich, was war für mich so einer der krassesten Ritterschläge überhaupt. Bloß das Ding ist jetzt, dass halt voll viele Leute denken, der Track ist von DJ Shadow, aber ja, auch egal. Aber ja, ich bin da mit einem blauen Auge davon gekommen, also eigentlich sogar mit völlig unversehrt und noch ein bisschen gekrönt daraus hervorgegangen. Aber das war halt schon, ich dachte schon kurz, okay, jetzt ist alles so, wow, okay, jetzt hast du so einen Fox-Ami-Anwalt am Hacken, jetzt ist vorbei so, jetzt kannst du nie mehr was samplen, jetzt keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das war ja ein sehr populäres Sample auch und die anderen Sachen sind ja schon sehr nischig. Klar kann sich immer jemand finden, der dich dann ficken will so, aber ich gehe jetzt, wenn es passiert, passiert es halt, aber ich habe jetzt keine Angst davor, dass es passiert. Und im Moment, also mein letztes Album ist auch komplett ohne Samples, weil ich einfach auch irgendwie, ich habe natürlich nicht alles durchgesampelt, aber mir macht es gerade einfach mehr Spaß, auch selber Sachen zu spielen, die eine Sample-Ästhetik halt haben. Oder das ist für mich gerade so eher die Herausforderung, sowas zu machen, als die eigentlichen Beats zu machen. Ich mache ganz viel so Samples und Zeug und mache damit gar keine Beats. Und das ist gerade eher so das Ding. Und von daher denke ich, dass es dann irgendwann verjährt, wenn jemand kommt und alle anderen Sachen sind eher so selber gespielt. Ja, wobei, eigentlich stimmt es gar nicht. Eigentlich sample ich schon auch immer noch viel. Ich rede Quatsch. Kannst du löschen, was ich gerade gesagt habe.
Schuko, du hast auch letztens mir so eine Sample-Verklagegeschichte erzählt. Magst du die erzählen? Oder?
Was heißt Verklagegeschichte? Ich habe halt einfach bei meinem Autumn-Ding, das dann irgendwie, das war ja einfach geplant, rauszuballern, Vinyl, wie wir schon gesagt haben, liebe ich das ja auch.
Das ist ein Beat, also ein Instrumentalsong, damit die Leute wissen, worum genau es geht.
Und der kam dann irgendwie in eine Playlist und ist dann irgendwie durch die Decke gegangen über anderthalb Jahre mit knapp 9 Millionen Plays. Und der ist dann aus der Playlist rausgeflogen. Ich habe dann eine E-Mail bekommen, oder mein Verlag hat eine E-Mail bekommen. Hey, das ist doch hier Jeff Lorber. Sag mal, habt ihr das geklärt? So, und ich war so, hey, zum Glück haben wir das ja nachgespielt, ne, und das irgendwie nicht gesampelt, aber die wollten halt die Verlagsrechte dann komplett 100% haben.
Aber die dachten erstmal dachten die, es wäre ein Sample.
Erstmal haben sie gedacht,
es war so gut nachgespielt, dass sie dachten, es wäre gesampelt.
Naja, da sitzen halt keine Profis, ne? Das darf man auch nicht vergessen, bei den Verlegen sitzen keine Profis, sondern die sind jetzt alle drauf angetrimmt, Live-Einnahmen gibt's keine mehr, gerade, also guck mal, dass irgendwo Geld reinkommt und die durchforsten halt die Spotify-Playlisten und ist halt ein bisschen, ja, es ist, wie es ist. Ich bin naiv, wie ich bin, habe ich gedacht, eine Chord Progression kann man ja nicht irgendwie, das ist doch alles frei. Bis ich dann irgendwie lernen musste, ja, wenn die Chord Progressions aber eine Melodiefolge mit sich bringt, dann ist das ja eine Melodie, die du geklaut hast oder dich hast inspirieren lassen. Das ist dann nicht rechtens.
Ja, das ist halt krass, immer individuell. Man kann gar nicht pauschal sagen, das ist jetzt so und da, bei dem ist es so, es kommt immer... Keine Ahnung.
Naja, ich glaube, also das Ding ist natürlich nach amerikanischem Recht und meistens samplet man ja auch viele Amerikaner und so. Ich weiß, beziehungsweise weiß ich gar nicht, welches Recht dann an
Es wird das deutsche Recht angewandt und da ist es ja leider so, dass die Melodieführung, Chords sind ja komplett frei, aber die Melodieführung, wenn du eine Melodie nimmst, ist noch schlimmer. So, und wenn die mit den Chords zusammen übereinstimmen mit derselben Rhythmik, und das war es ja auch einfach, ja. Dann musst du halt die Sachen abdrücken. Aber dadurch, dass die Isaac und die GEMA mit dem Abrechnungssystem nicht so hinterhergekommen sind, ist es halt auch so, ja.
Das Geld,
was jetzt reinkommt, ja, kriegen die halt die Kohle so. Und ich hatte ein bisschen Bammel am Anfang, als sie dann auch gemeint haben, so hier, das ist ja gesampelt, ne, Masterrecht. Und ich war so, Geld ist ja gar nicht mehr zurückgelegt, fuck. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Und war dann auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein bisschen ängstlich und bin da mal meinen ganzen Katalog durchgegangen bei Sachen, wo ich sage, ey, das, ich bin jetzt nicht wie Hubert, der halt wirklich, oder auch, ja doch, Hubert ist da eigentlich sehr, sehr gut drin, auch du, Dexy, die da halt wirklich choppen und alles verändern. Ich bin ja schon so jemand, ich liebe halt Loops und wenn der Loop geil ist, dann nehme ich den und dann ist es auch manchmal mehr als 4 Bars. Und da war ich dann halt schon so ein bisschen, da will ich gerade die gut gelaufen sind, habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, nehmt ihr runter. Einfach aus dem Grund, dass ich auch selber Sample kreiere und ich beraten worden bin von meinem Anwalt damals, der gesagt hat, ey, wenn du irgendwann mal auf die Fresse fliegst mit irgendwas, kommen die mit irgendwelchen alten Kamellen. Und es ist, glaube ich, besser, gerade auch wenn man jetzt, ich mache ja super viele Samples auch, dass man da einfach auch nicht angreifbar ist. Die Amis, die fucken halt irgendwie nicht so lange rum. So, die sind da, irgendwie ist das so ein Modell geworden, so ein Anwaltsmodell.
Ja, das sieht man.
Nicht nur in der Musikindustrie, das sieht man, auch im Filmbereich.
Das sieht man ja vor allen Dingen auch daran, was ich da an dieser Geschichte so das eigentlich Faszinierende fand, war, dass da tatsächlich jemand Tage, also wirklich Tage, nachdem dieser Song aus dieser Playlist rausgeflogen ist, sich gemeldet hat. Das bedeutet, da muss jemand über Jahre das beobachtet haben und ganz bewusst gewartet haben, bis dieser Song sozusagen jetzt nicht mehr so viele Klicks generiert, bis sozusagen...
Ich glaube nicht über Jahre.
Aber zumindest über einen, also über einen Zeitraum. Ich glaube, dass jetzt der Zufall so ist, dass die genau an dem Tag, zwei Tage später dann, sondern da geht es schon darum, erstmal so nach dem Motto, ja, lass doch mal laufen, lass erstmal das Geld zusammenkommen, ehe der das nachher irgendwie offline nimmt und dann, ne, so erstmal... Erstmal den nicht stören lassen und dann zugreifen. So. Das ist schon sehr, das fand ich so ein bisschen erschreckend. Deswegen so die Frage, okay, auf was für Songs schielen die da gerade alle sonst auch noch?
Ich glaube nicht, dass das jetzt alle so machen. Ne? Ich glaube halt, nur wenn das halt irgendwann mal so ein Algorithmus-Tool gibt, was Spotify helfen soll oder Songwritern helfen soll, dass man Songs besser schreiben kann, ohne dass man verklagt wird, weil man irgendwelche Toplines übernommen hat, glaube ich, dass es dann irgendwann gewitzte Firmen geben wird, die sich da denken, ey, da machen wir ein Geschäftsmodell draus und gehen zu den ganzen Majors und sagen, hey, wir haben hier so einen tollen Algorithmus, den haben wir angeglichen auf Sample Libraries, weil die sehen ja jetzt gerade, dass es ein Millionen-Business ist. Also darf man ja auch nicht vergessen, wenn du Pop-Sachen machst und die ganzen Pop-Artists im Strahl kotzen, weil die 100.000 Euro für ihr Album-Budget ausgeben und dann kommen die trotzdem nur auf 2-3 Millionen Klicks. Und wir machen einfach, was wir Bock haben und haben Spaß dabei. Und da ist keine Maschinerie in dem Sinne dahinter. Dann denken sich halt die ein oder andere Major-Label denkt sich dann halt auch so, ja, mal gucken, wo wir jetzt irgendwie unsere Euros irgendwie wieder herbekommen.
Ja, ich meine, die wollen auch alle nicht sterben und dieses ganze Major-Business, die müssen ja eh alle Hebelbewegung setzen, damit das überhaupt noch funktioniert.
Ja, so schlecht geht's denen allen aber jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt auch keine Tränen drum weinen.
Nee, Quatsch. aber ich meine nur, aber das rechtfertigt halt deren Mittel so ein bisschen. Was heißt rechtfertigt, aber deswegen machen die...
Die wollen auch immer eine Gewinnmaximierung. Ne? Das ist halt einfach, das sind ja Börsenunternehmen, die immer drauf aus sind, mehr zu wollen. Also die sind nicht zufrieden, wenn mal ein Jahr scheiße läuft, sondern die versuchen, die andersweitig irgendwie da mehr Geld zu generieren. Das ist,
Kapitalismus.
Netflix halt. Laufen die Leute weg.
Die Tür.
So, und schwuppdiwupps hast du eine Erhöhung auf einmal bei dir in deinem Postfach. Ja, jetzt sind 2 Euro mehr.
Ja.
Kannst du überlegen, ob du dabei bleibst oder nicht.
Die Tür schwingt ja lustigerweise auch in zwei Richtungen. Was wir zum Beispiel dann auf der anderen Seite vor 1-2 Wochen auch erfahren haben. Wir beide machen ja auch Samples und haben vor einem Dreivierteljahr oder so mal so ein jazziges, instrumental, lo-fi Sample-Pack gemacht, wo wir einfach so quasi Samples gemacht haben und die rumgeschickt haben an ganz, ganz wenige Produzenten. Und ist tatsächlich dann letzte Woche oder vor 2 Wochen oder so, wache ich früh auf und mach so mein, was man nicht machen sollte, gleich so Instagram anmachen und sich so bedudeln lassen. Aber so ist das, wenn man nicht wirklich aufstehen muss. und gehe so diesen Feed durch und hab so die Musik angehabt und plötzlich läuft da halt so ein Beat los und mit so schöner Animation und so dazu. Offensichtlich Lo-Fi-Beat und ich denke so, kenne ich doch, was ist denn das, wieso kenne ich denn das? Also hab ich erst so gedacht, was haben die denn da gesampelt oder und irgendwann dachte ich, warte mal, das ist ja von uns. Und dann dachte ich, kannte den Typen aber gar nicht, ich will jetzt den Namen auch nicht nennen, ist auch Wurst, weil will jetzt niemand in die Pfanne hauen, aber es war auf jeden Fall ein russischer Produzent, der dann da irgendwie über 3 Ecken, es hat sich dann noch aufgeklärt, weil ich einem anderen russischen Producer das geschickt hatte und irgendwie ist das bei dem gelandet und die haben das einfach released und haben das dann über ein deutsches Label lustigerweise wieder released. So kam das in meinen Feed rein und haben da halt einfach auch nicht Bescheid gesagt, wobei ganz klar war, hier, ihr könnt es benutzen, aber natürlich ist das jetzt kein Geschenk, so, sondern man muss dann irgendwie reden. Und also da ist man dann auf der anderen Seite so ein bisschen und denkt sich dann so auch, naja, irgendwie ist jetzt auch nicht geil. So, ist irgendwie nicht cool, wenn dann einfach jemand das so, also gerade noch in dem Sinne, na, wenn du jetzt natürlich irgendwas samplest von irgendeiner obskuren Platte und das zu klären und zu gucken, wer die Rechte daran hat und das ist ja meistens das Problem. Es ist ja gar nicht das, dass man sagt, man will das da jetzt den Leuten nicht zahlen oder so, sondern einfach das zu klären ist ja meistens ein riesengroßer Akt und dann sagt man, okay, das kriege ich sowieso irgendwie nicht hin, weil viel zu viele Leute involviert sind. Aber wenn es so einfach ist, es dann trotzdem nicht zu machen, da habe ich schon so ein bisschen gedacht, boah, Leute.
Ja, aber ich finde, ganz ehrlich, wenn mir das passieren würde, ich würde gar nichts sagen. Weil, ganz ehrlich, wie viel man schon gesampelt hat und was alles gut gegangen ist und so, ich würde da karmamäßig einfach nichts sagen.
Ja, aber ich würde auch nichts sagen.
Ich verstehe das, aber eigentlich, es ist natürlich ein bisschen komisch, dass dieses Sample überhaupt bei dem gelandet ist, aber wenn es jetzt veröffentlicht worden wäre oder so, dann und dann wäre es frei verfügbar wäre oder wenn es ein Sample Pack ist oder so, dann darf man es ja auch machen. So, weißt du, klar ist dann immer drin, man soll es dann Bescheid sagen und wenn es über eine Million oder ist ja manchmal so manche Regelungen, dann musst du es dann auch.
Ja, aber es ist, ich verstehe, was du meinst, aber es ist ja kein, es war ja kein.
Es war nichts Öffentliches.
Es war nichts Öffentliches und es war auch etwas, was sozusagen genau dafür gemacht worden ist, dass dann sozusagen andere Leute sagen, okay, ich würde da gerne das benutzen und man sozusagen so eine Collaboration mit Leuten macht, so dafür.
Ja, ja klar, das ist was anderes
zu übergehen, wenn jemand jetzt von meiner veröffentlichten Platte irgendwas samplet, ja, dann würde ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich da jetzt losgehe und so.
Also da würde würde ich gar nicht machen. Ich würde mich sogar freuen, wenn jemand einfach meine Sachen samplen würde, so. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch wenn es Drake macht?
Ja, wenn es... ey, weiß ich nicht, keine Ahnung, das wird nicht passieren, aber weiß ich nicht. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, also ich würde das dann eher so ein bisschen als Wertschätzung auffassen. Klar, Drake generiert wahrscheinlich 1000, was weiß ich, Geld damit. Und wenn man ihn dann fragt, hey, willst du mir dann ein bisschen was abgeben, dann ist das was anderes, als wenn ich dann anfange halt rumzuklagen oder so. Weißt du, was ich meine? Also ich würde nicht gleich so kommen von wegen, ey, hier Urheberrechts. Und auf der anderen Seite hast du ganz viel Urheberrechtsverletzungen.
Ja,
also
natürlich.
Einfach aus Karma-Gründen so ist es einfach so. Kann ich es persönlich nicht. Es darf ja jeder so handhaben, wie er will, aber...
Die Problematik ist halt nur, wenn Drake jetzt hingeht und sample dich, ne? Und du hast ein Sample benutzt und er denkt, das ist ein Sample von dir und das ist aber nicht ein Sample von dir, dann hast du ja trotzdem, dann kann es passieren, dass du von zwei Seiten Stress bekommst,
ja,
weißt du?
Ja, das sind immer, das stimmt.
Das sind immer diese gefährlichen Sachen, wo ich mir dann auch manchmal denke, so, ey, was passiert denn, wenn jetzt, keine Ahnung, das hört man ja von Timbaland, dass er dann irgendeine Platte gesampelt hat, wo er gedacht hat, so, ja, ist doch geklärt mit dem Producer und der hat irgendwas anderes Indisches gesampelt und schwuppdiwupps hast du eine Monsterklage an der Backe. Und dann geht es halt nicht mehr um 10.000, 15.000 Euro, sondern vielleicht so um 100, 150. Und das ist dann schon so ein bisschen, wo man sich denkt,
Ja, ach ja.
Ich find's auch, ey, wir können uns ja drauf einigen. Ne? Eigentlich ist das ja eine Kultur, wir machen das, weil wir darauf Bock haben. Und man gibt ja eigentlich jemand anderen dann auch Props und Credits. So, ne? Ich liebe das ja, Samplen, ne? Und auch zu manipulieren und... wie gesagt, wenn jemand von mir Sachen samplet, dann ist das so, hey, go with it. So, aber wenn du halt wirklich mit jemandem kollaborieren möchtest, ne, und du willst irgendwie was zusammen aufbauen und ich sag dir zum Beispiel, ich schicke dir jetzt irgendwie ein paar Ideen und du bringst die raus, ohne mir Bescheid zu sagen, dann würde ich schon sagen so, da geht's auch gar nicht um die Kohle, sondern da geht's so ein bisschen um die Arbeit, die man halt reingesteckt hat und die Wertschätzung.
Ja,
und ich glaube, das wollte auch Fabian oder Breed da in dem Moment auch einfach sagen, denkt so, Jungs, redet doch einfach so.
Ja, also wir haben jetzt auch niemanden verklagt, weil es war ein relativ kurzer Weg über das Label dann auch und die Jungs haben sich dann auch irgendwie entschuldigt und so, aber das generell erstmal so zu machen, da dachte ich schon so, okay, was ist das, komischer Move. So.
Auch nicht gut fürs Karma.
Also. Genau, so. Darum geht's ja. Also wenn die das jetzt irgendwie, wenn ich es nicht mitbekommen hätte, hätte ich es nicht mitbekommen und gut ist und so, aber der Beat ist dann auch in eine größere Playlist gekommen und so, also ne, so wenn ja jetzt nichts gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, okay, was soll's so, aber wenn dann auch offenkundig damit dein Geld verdient wird, dann finde ich so ein bisschen das blöd, wenn man dem selber dann hinterherlaufen muss, so. Das einfach nur.
Ja, verstehe ich.
Deswegen, also die Tür schwingt da auch, wie du schon sagst, immer an beide Seiten und Karma ist manchmal auch eine Bitch.
Ich habe nur eine Frage bezüglich, Dexy, du machst ja auch Samples, ne? Ist das für dich so eine Sache, dass du, hast du da so eine so einen Plan, wo du dran gehst, dass du sagst, ey, ich habe jetzt irgendwie die Psychedelic-Platte gehört und will denselben Vibe irgendwie haben? Oder ist es wirklich, dass du frei Synthesizer anschmeißt, Plugins anschmeißt und einfach sagst, ey, mal gucken, wie ich mich heute fühle, wohin die Reise geht?
Eher zweiteres so.
Okay.
Ich, dadurch, dass ich so, also, weißt du, meine Instrumenten, also beschränkt sich halt eher so auf Tasteninstrumente und Percussion und sowas. Dadurch bin ich halt so ein bisschen eingeschränkt, was so einen geilen Akustik-Bass oder also was heißt Akustik, E-Bass oder so Sachen kann ich nicht spielen, kann ich natürlich mit Plugins machen, aber dann ist dann oft mein Anspruch dann so, hört sich nicht so richtig an wie ein echter E-Bass irgendwie, weißt du? Also mir fehlen an ein paar Stellen so Skills, dass ich mich dann auf bestimmte Instrumente und Sachen fokussiere und vor allem halt Piano und macht dann eher so Sachen, die eher flächig, Piano, halt ein bisschen rauschen und so, gehe da eher so dran und nicht so, dass ich versuche, irgendwie eine Band oder so zu imitieren, sondern versuche halt irgendwie so eine eigene Soundwelt, die halt irgendwie in irgendeiner Form warm und echt und analog klingt, aber trotzdem jetzt nicht alles bedienen kann. Also so weit bin ich noch nicht. Und ich bin auch so mit meinem Piano-Lernen, also ich bin da echt, gebe mir halt auch viele Tutorials und Jazz-Tutorials und so, dass ich da halt noch am Üben bin. Und ich merke halt aber, dass diese Übung bringt halt so krass viel und es macht auch immer mehr Spaß, wenn man halt plötzlich so Sachen halt auch spielen kann oder auf Sachen kommt, weil man einfach immer mehr weiß, so welche Tasten sind die richtigen halt, weißt du?
Mhm. Ja, voll.
Und von daher, also ich versuche da nicht irgendwie was zu kopieren oder was jetzt zu kopieren oder der Ästhetik zu entsprechen, weil das gelingt mir dann oft nicht. Ich versuche dann eher eine eigene Ästhetik, die aber auch in dem Kosmos funktioniert. Also ich bin da jetzt noch relativ am Anfang, muss ich sagen. Also ich bin auch, glaube ich, noch gar nicht so weit, dass ich jetzt sage, boah, jetzt mache ich hier ein Sample-Pack jetzt hier über Hyatt Hustle oder so halt mit Samples von dem und dem Album und so, das schon, aber dass ich jetzt sage, ich mache jetzt so, keine Ahnung, hier sind 10 Kompositionen, sample das mal, so geil fühle ich mich noch nicht dabei. So. Da bin ich noch so ein bisschen im Lernprozess, aber es ist halt was, wo ich mich immer mehr drauf konzentriere und was mir auch immer mehr Spaß macht einfach.
Okay.
Ja.
Kann ich vollkommen verstehen. Und vor allen Dingen dieser Spaßfaktor ist halt einfach auch mal die andere Seite so zu sehen.
Absolut.
Und es bringt ja auch dann dich, glaube ich, auch weiter. Ich habe dadurch zum Beispiel gelernt, besser Beats zu machen, weil ich sonst immer jemand war, der immer angefangen hat mit Drums und dann irgendwie das Sample drumherum gebaut habe. Und jetzt mal der Approach andersrum ist, dass man halt einfach selber das Sample macht und dann überlegt, ey, wie können die Drums denn besser dazu klingen?
Ja, ja.
Also man lernt einfach super viel dadurch.
Ich habe schon immer meistens mit dem Sample und so, ist immer so mein Startpunkt meistens. Aber was ich auch voll krass interessant finde, früher habe ich dann halt, wenn ich so VSTs und so Zeug dazu gespielt habe, dann habe ich halt einfach die MIDI-Spuren drunter gehabt und habe die dann halt noch so verändern können. Und irgendwie klang das dann auch nicht immer so geil. Und jetzt, wo ich halt diese Samples, also diese MIDI-Spuren als Wave exportiere mit allen Effekten drauf und das dann wieder einfach als eine Spur dann als Sample handhaben kann, werden auch die Beats wieder geiler irgendwie, habe ich so das Gefühl, weil dieses Choppen und mit Audiomaterial ist einfach irgendwie geiler und nicht so umständlich wie mit dieser MIDI-Kacke, weißt du, wo dann spielst du irgendwann eine Sequenz von der Mitte und dann spielst du in einen Ton nicht mit oder weißt du, so Zeug. So.
Voll.
Das nervt halt so hart. Und dann habe ich halt auch gelernt, okay, für mich, wenn ich schon Sachen einspiele, dann exportiere ich das auch als Sample und handhabe es auch wie eine Samplespur mit allen Percussions und Zeug und Piano und allem drin und allem Rauschen und allem Wobbel und was weiß ich, was man dann noch alles draufknallt. Und das macht wieder so Bock, weil es auch klanglich irgendwie einfach nochmal geiler ist, als diese einzelnen MIDI-Spuren zu haben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, geil.
Dann reden wir schon 2 Stunden, Alter.
Wir reden auf jeden Fall schon 2 Stunden. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle, wenn niemand noch was zu sagen hat, will noch jemand noch was loswerden? One-Two, willst du noch was loswerden?
Nö, alles gut.
Ich wollte nur noch sagen, ich fand es eine sehr schöne und interessante Runde.
Ja, voll.
Ja, auf jeden. Vielen Dank. Wir haben uns gefreut. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle gekommen seid oder eingewählt habt oder wie auch immer man das digital tut. Fand es eine sehr illustre Runde und auch eine sehr spannende, auch verschiedene Sichtweisen. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Wir hören uns sonst wieder in 3 Wochen und zum Schluss bin ich noch einen Treat of the Week schuldig. Und zwar diese Woche empfehle ich euch den Radiosender Say Say. Ist Internetradiosender und hat wahrscheinlich auch schon Musik von all diesen, von uns allen gespielt irgendwann mal. Weil es ein deutscher Radiosender ist, der fast ausschließlich nur Hip-Hop und Soulful Sachen spielt. Sollte man auf jeden Fall auschecken und unbedingt supporten, die Jungs. Das hatten jemand, der einen sehr gut bezahlten Anwaltsjob, glaube ich, hatte, hat das irgendwie alles weggeschmissen, um so einen Internet-Hip-Hop-Radiosender aus Deutschland zu machen. Ganz verrückte Story. Finde ich sehr geil. Also supportet das, hört das. Wir waren da letztens auch mal in der Morning Show, der Schuko und ich, und haben da ein kleines Interview gegeben. Es war sehr schön. Ansonsten bleibt uns treu. Mal sehen, wen wir als nächsten Gast haben und ob Schuko nächste Woche dabei ist oder nicht. Folgt uns auf Spotify, also da so Folgen und so und Instagram und weiß ich gar nicht was noch alles. Und dann habe ich gehört, man muss eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Da könnt ihr so Sachen schreiben wie Top Ebayer, gerne wieder oder das Produkt passt perfekt in mein Wohnzimmer oder seid kreativ. Das bringt auf jeden Fall und gebt da, glaube ich, 5 Sterne oder 4, ich weiß nicht, was das Maximum ist. Auf jeden Fall supportet das, hört weiter zu. In diesem Sinne, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Beats und Treats, Donnerstag in 3 Wochen wieder. Adios, vielen Dank euch Jungs.
Gerne, ciao.
Ciao, ciao. Danke.